ist das kalt hier im Tollroom. Der Schwedenofen allein genügt nicht. Matthias, es muss wärmer werden oder wir können unseren Podcast nicht fortsetzen.
Du hättest etwas warten sollen, Gordon. Ein wenig mehr Geduld nur und es wäre wärmer geworden.
Du kannst doch nicht einfach die ganzen Masters-Comics in den Ofen schmeißen.
Wieso? Die sind doch nur vom Sepp.
Ach so, ja, dann helfe ich dir natürlich.
Oh, ist das kalt.
Sepp, wo kommst du denn her?
Wir waren gerade dabei, das Feuer anzuheizen mit...
Mit Altpapier, genau. Ich dachte, du wolltest Brian Flynn für den Podcast interviewen.
Das ist schon richtig, Gordon, Herr der Formlosen. Aber diese Amis sind recht eigenwillig, wie du weißt. Er hat nicht reagiert. Vielleicht, weil ich immer nur an dich gedacht habe.
Du hast an mich gedacht?
Soll ich euch zwei vielleicht lieber hier im Toy Room allein lassen?
Los nicht!
Doch, doch, es ist wahr! Ich habe gehört, wie du gefroren hast.
Sepp, du kannst doch nicht hören, wie ich friere.
Da müsstest du erstmal diese bescheuerte Orko-Mütze absetzen.
Jedenfalls dachte ich, ich zaubere dir etwas Warmes.
Du solltest lieber mehr alte Comics herbeizaubern, damit es wärmer wird. Hey, da ist ja noch ein ganzer Stapel.
Comics? Hey, nein, nicht die Hefte da anfassen!
Die Decke stürzt ein! Der Toy Room bricht zusammen! Lauft schnell dort hin zum Ausgang! Matthias, das war der falsche Comic-Stapel.
Welcher Spinner nimmt sowas denn als tragenden Pfeiler?
Das kann mal vorkommen, Gordon.
Ich glaube, Sepp hat was auf den Kopf gekriegt.
Wir haben jetzt ganz andere Probleme. Ich habe keinen Plan, über was wir jetzt im nächsten Podcast reden sollen.
Ich auch nicht. Und was machen wir jetzt?
Keine Ahnung. Irgendwas anderes halt.
Irgendetwas? Irgendetwas?
Das ist Stefan, dieser Teufel.
Wo ist er?
Seine Stimme kommt von dort hinten, aus seinem Lautsprecher.
Ja, ich bin es. Ich habe gerade Bilder von den neuen Moto Classics reingekriegt. Das wäre doch ein super Thema.
Großartige Idee, Stefan. Schick's mal hier auf dem Computer von Sepp,
dann können wir es alle sehen.
Oh, das ist keine gute Idee.
Ruhe, ich... Hey, der Rechner läuft ja noch mit Windows 95.
Wieso ist das keine gute Idee, Sepp?
Naja, ich habe selber versucht, den PC aufzurüsten, aber seitdem reagiert er so empfindlich bei Datenübertragungen.
Und ein Diskettenlaufwerk hat er auch noch. Für Floppy-Disks. Hey, was ist das für ein Geräusch?
Oh oh.
Jungs? Leute, sind die Bilder bei euch angekommen? Da war gerade so ein komisches Geräusch bei euch. Jungs, alles klar bei euch? Hallo?
Das semanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Heute reden wir über die neu enthüllten Moto Classics Figuren.
Natürlich sind auch weitere News rund um die Masters mit dabei.
Und wir beantworten wieder eure Hörerfragen.
Oh, da fragt einer, ob Matthias den FC Bayern auch so toll findet.
Nein!
Weitere Antworten und noch mehr erwartet euch jetzt in Ausgabe 113 des Hemänischen Quartetts mit dem bösen Mutant aus dem Weltall Sebastian Wiley Vogel,
dem Waffenmeister der 1860er Matthias Köstler aka Melko 23.
Und dem Herrn der Sklavenstadt, Gordon Volkmar, aka The Formless One.
Viel Spaß!
Das semanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.
Sag mal, Jungs, steht ihr eigentlich auf Flash Gordon?
Also, ich muss sagen, die alten Comics waren so... Lala, es gab ein paar Sachen, die waren sicherlich ganz okay, aber naja, der Film, der hat was irgendwie, der ist schön trashig und durch den Queen-Soundtrack ist der eigentlich auch ganz okay.
Ja, kann ich nichts da hinzufügen. Ich finde auch den Film besser als die Comics irgendwie. Ja,
Also
ich kenne die Comics kurioserweise gar nicht. Wo waren die denn her?
Da gab es welche zum Beispiel auch von DC. Mhm. Und ja, keine Ahnung, das ist halt alles so Sci-Fi-Comic, ne? Er landet dann halt in andere Dimensionen und ja, keine Ahnung, das war im Endeffekt, glaube ich, so ein Gegenstück zu Buck Rogers.
Naja gut, also ich kenne halt auch nur den Film. Interessanterweise war mir das jahrelang gar nicht klar, dass Queen den Soundtrack dazu gemacht hatte. Die haben ziemlich viele Soundtracks irgendwie gemacht, kann man schon fast meinen. Ja, auf jeden Fall, den Film finde ich ganz interessant. Und dazu passend ist gleich auch die erste Hörerfrage, die wir heute haben.
Der Community Report. Fans im Detail.
Matthias Wapnedich, das ist vom letzten Superfragesteller, der Peter Van Craven. Der hat diesmal aber nur eine Frage für uns. Mhm. Nämlich, der Schauspieler Sam J. Jones und die Ornella Muti waren in Flash Gordon zu sehen. Ich finde, sie hätten auch He-Man und Evelyn spielen können. Kann es sein, dass es einen Zusammenhang gibt? Vom Zeitpunkt her passt es nämlich sehr gut. Also ich denke mal, er meint, ob die quasi so optisches Vorbild für He-Man und Evelyn damals waren.
Man kann schon sein, dass sich die Mattel-Leute da ein bisschen bei der Gestaltung der Figuren da auch ein bisschen bei Flash Gordon bedient haben, aber ob das stimmt, es ist halt ein männlicher Held und eine böse Frau. Es sind also irgendwie so doch so Archetypen aus dem Bereich Science Fiction, Fantasy und ja. Aber ob die Ornella Muti jetzt eine Evelyn gewesen wäre, Und vom Zeitpunkt her, naja, also er meint halt wahrscheinlich, weil der 1980 rausgekommen ist, der Flash Gordon, weil also dann, also zumindest zum Masters of the Universe Film ist er dann doch nochmal 7 Jahre Unterschied. Also da.
Na, ich denke, er meint schon die Toyline.
Ah, okay, ja.
Ja, ich hatte ja diese Theorie, glaube ich, war das noch in einem der ersten Podcasts, in denen ich mitgemacht habe? Ich glaube, da gehörte ich noch nicht zum festen Team. Da hatte ich das ja schon mal gesagt. Also, dass es da auch den Bad Guy mit der goldenen Maske gibt und diesem Cape-Umhang da, der auch total aussieht wie Skeletor. Und die Vogelmenschen, die natürlich auch so ein bisschen Stratos-mäßig rumhampeln. Aber natürlich, klar, kann man da jetzt irgendwie sagen, ja, okay, die haben sich vielleicht ein bisschen beeinflussen lassen, mag durchaus sein. Ist aber eben nicht zwangsläufig nachgegeben, weil, wie du schon richtig sagst, es gibt halt auch viele Archetypen, die es auch schon in anderen Comics gegeben hat, eben auch bei Buck Rogers oder so war das jetzt auch keine Seltenheit, dass da irgendwie solche Leute mit einer besonderen Skelettmaske oder sonst irgendwas mal aufgetaucht sind. Also von daher kann man davon ausgehen, also dass es eventuell so war, aber eben nicht zwangsläufig. Also ich glaube, es gibt keinen direkten Beweis dafür, beziehungsweise kein Interview, wo irgendjemand mal gesagt hätte, Mensch, so ein bisschen hat uns auch Flash Gordon beeinflusst oder so, zumindest nicht meines Wissens nach.
Ich glaube tatsächlich auch, dass da weniger der Film was damit zu tun hatte, sondern eher, dass die vor allem von Sachen aus ihrer eigenen Jugend und Kindheit inspiriert waren. Da sieht man so bestimmte Dinge, die sich da manchmal fortgesetzt haben, so Sci-Fi-Elemente aus den 50er, 60er Jahren, was natürlich auch irgendwo bei Flash Gordon wieder Verwendung gefunden hatte. Ich weiß noch, dass ich mal eine Konzeptzeichnung von Evelyn gesehen habe. Da war es dann tatsächlich so, dass sie, also ihr Gesicht vor allem nicht auf Ornella Muti, sondern auf Sophia Loren basiert hat. Das passt dann auch wieder vom Zeitpunkt ganz gut, weil die ja auch in den 60er Jahren ihre große Zeit hatte. Mhm.
Die nächste Frage kommt vom User Spieli. Die ist so. Ist die Figur der Mighty Spector illegal? Hintergrund. Im Creator Character Contest gaben die Teilnehmer die Rechte an ihren Entwürfen automatisch an Mattel ab. Ich gehe davon aus, dass das durchaus üblich ist. Scott Knightley soll früher seinen Entwurf des Spectors zum einen als Kind beim ersten Contest an Mattel geschickt haben. Allerdings soll er sie auch an Marvel oder DC geschickt haben. Es könnte also durchaus sein, dass der eigentliche Rechteinhaber an Spector Marvel bzw. DC war oder ist, bzw. die Firma, die seinerzeit diesen Contest ausgerufen hat.
Sebastian? Ja, hat da einer von euch eine Idee?
Also ist die Figur illegal? Ja, absolut. Seien wir ehrlich. Hey, guck sie an. Also Ja, natürlich, klar, ist das durchaus möglich. Jetzt ist natürlich auch die Frage, als er das damals eingeschickt hat, wie lange halten die Rechte davor? Müssen sie die auch erneuern, wie bei anderen Sachen und so? Diese Trademarks und sowas müssen ja auch alle irgendwann mal erneuert werden. Und ich glaube nicht, dass die, wenn das jetzt über die Jahre hinweg, nehmen wir mal an, die hatten da tatsächlich die Rechte dann an dieser Kreation, dann müssen sie die halt auch irgendwann mal erneuern an den Namen und so weiter und so fort. Und bei solchen Sachen, wenn sie die nie benutzt haben, dann erneuern sie die halt einfach nicht und dann ist denen das einfach vollkommen Schnubbe. Und dann geht das Recht halt gerne mal wieder zurück an den ursprünglichen Inventor. Das haben wir jetzt ja auch hier bei, naja, wie hieß sie noch, von Spawn an Angela gesehen, die jetzt ja auch ins Marvel-Universum transferiert wurde, weil eben irgendwie der Zeichner, glaube ich, die Rechte daran hatte, wieder an seiner Figur und dadurch er sie dann benutzen kann, wofür er sie eben benutzen will und er ist jetzt bei Marvel mit eingestiegen, also kann er sie jetzt eben in Marvel-Comics auch benutzen. Das ist natürlich ein grandioses Crossover für Marvel, auch wenn man Spawn wohl nie da zu Gesicht bekommt, weil es eben dann doch unter, ich weiß gar nicht, unter was läuft Spawn jetzt? McFarlane's
Image,
genau. Und ja, das wird dann wahrscheinlich nicht passieren, aber trotz alledem ist das so natürlich eigentlich ganz witzig. Und ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass also der Rechteinhaber mittlerweile wieder Scott Knightley ist, weil er halt einfach das Urheberrecht da dran hat und in dem Moment einfach nicht die Vermarktungsrechte, die dann ja an DC beziehungsweise Marvel dann gegangen sind oder wie auch immer so. Und ich denke einfach, die werden das nicht erneuert haben.
Naja, ich denke mal, dass das auch was damit zu tun hatte, was Marvel da eingesetzt hat. Scott Knightley hat ja dann immer irgendwo gesagt gehabt, als die Leute gemeint haben, ja, das sieht ja aus wie eine Kopie von Deadpool. Nein, Deadpool ist die Kopie von Mighty Spector. Ja, klar, Scott. ist schon klar.
Hui, das ist...
Kommt ja auch keiner auf so eine geniale Idee. Hat schon was für sich. Deadpool wurde ja von Rob Liefeld erfunden. Also da haben sich zwei dann letzten Endes gefunden. Auf jeden Fall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hatte er The Mighty Spector auch als Charakter bei einem Marvel-Wettbewerb eingeschickt von Marvel Comics. Und wenn die das damals nicht benutzt haben, kann es auch durchaus sein, dass Marvel sich gar nicht weiter mit diesen One-Ups oder, was ich eher glaube, dass der auf den unteren Rängen rangiert hat, beschäftigt, sondern hat das Zeug auf gut Deutsch dann in die Tonne gekloppt. Und denen wird bei Marvel wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht bewusst sein, dass das mal eingeschickt wurde, geschweige denn, dass sie davon noch Unterlagen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher bei. Und deswegen konnte Scott Knightley das ohne Probleme verwenden. Und heutzutage ist die Rechtslage dann sowieso wieder eine ganz andere. Nachdem er das jetzt als Moto Classics-Figur eingeführt hat, gehören die Rechte aktuell auf jeden Fall Mattel.
Ja, und vor allen Dingen diese Sache mit Deadpool, die er da gesagt hat, die mag vielleicht zeitlich stimmen. Deadpool ist ja erst 91 in die Comics gekommen und wenn er da an so einem Masters Contest damals teilgenommen hat, dann wird das natürlich noch in den 80ern gewesen sein, aber Fakt ist nun mal einfach, dass Deadpool im Endeffekt eine Verarschung auf den Charakter Deadshot ist, das ist ein Batman-Universum und der ist nun mal einfach schon von 59, beziehungsweise das jetzige Outfit von 77 oder ne, das mit der Maske, früher war er ja dann einfach so ein Ganzlinger da, so ein Revolverheld und das hat man dann später irgendwie in so einen Mafiosi-Killer dann geändert und dieses Outfit gibt's halt seit 77 und ich weiß nicht, ist Scott Knightley nicht da gerade erst geboren worden? Also haut das wohl nicht so ganz hin, ne?
Auf einmal kommt jetzt DC um die Ecke und verklagt.
Hei. Wir müssen alle...
Naja, so oder so... Also ich würde mal sagen, The Mighty Spector ist vor Gericht legal, aber gehört trotzdem verboten.
Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Und innovativ ist an der Figur halt gar nichts. War und Superheld in Lila mit einer Maske auf. Ja, das hatten wir ja noch nie.
Okay, Gordon, nächste Frage.
Polygonus fragt, aber ich wüsste gerne, welches Masters-Merchandise ihr Jungs so in eurer Kindheit hattet und was davon euch besonders geprägt hat oder euch besonders wichtig war. Vielleicht waren das nicht die gängigen Sachen wie die Hörspiele oder die Comics. Vielleicht hatte jemand von euch einen anderen ganz besonderen Schatz wie einen He-Man, Kugelschreiber oder den Flipper oder.
Matthias, hast du da was gehabt?
Also jetzt außer den Hörspielen und den Comics hatten wir eigentlich gar nicht so viel. Wir hatten diese Masken, die da bei den Figuren manchmal dabei waren, oder die waren doch auch bei den eHapa-Comics, glaube ich, mal dabei.
Ja, die war, also bei einem EHP-Heft war eine Hordak-Maske dabei. Und bei Stoner und King Hiss, glaube ich, waren Masken dabei. Ja. Und dann gab es doppelseitig bedruckte Masken in den Geschäften.
Genau, und da haben wir ein paar gehabt von denen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir die wirklich aufgehabt haben und dann so durch die Gegend klaffersern. Aber was wir auch noch gehabt haben und was ich noch ganz genau weiß, das war dieses Malbuch, wo der He-Man vorn drauf war mit auf dem das vordere Teil vom Battle Ram Jetsled. Nein, nicht Jetsled.
Weiß nicht mehr, wie es heißt. Das Sky Sled.
Genau, Sky Sled. Das hat man zweimal sogar, damit wir heute mein Bruder und ich das jeweils für sich selber ausmalen können. Und das war jetzt eigentlich so das einzige zusätzliche Merchandise, was wir gehabt haben. Neben den ganzen Hörspielen und den Comics. Genau.
Ja, bei mir war es schon so, dass ich einiges an Merchandise hatte. Teilweise auch selbstgemachtes sogar in Form von so Strickmustern, die es ja damals gab, wo meine Mutter und meine Großmutter dann so Masters und He-Man-Pullis draus gestrickt haben. Okay. Sehr cool. Habe ich gerne getragen damals. Okay. Ich war traurig, als ich ausgewachsen bin. Und heute würde ich sie auch mit Stolz immer noch tragen, natürlich.
Was wäre die heute wert? Ja, Wahnsinn.
Ja, eben, drum.
Ja, Wertfrage.
Auf jeden Fall weiß ich aber auch noch, also die Masken hatte ich auch und ich hatte von Remus diesen Zauberspiegel und das Stempelset, die fand ich ganz cool. Und das Malbuch mit dem Skyslet hatte ich auch. Das waren eigentlich alles ganz coole Sachen. Ja, ich würde aber nicht sagen, dass es mich geprägt hat. Prägender war da eher sowas wie die Werbemagazine. Wenn ich jetzt Comics außen vor lasse, ich habe immer noch eine sehr gute Erinnerung eben an das Panini-Sticker-Album, das wir auch neulich mal erwähnt hatten. Das hat mich schon stark geprägt. Ich würde sagen, sogar im Bereich des Zeichentricks hat mich das Sticker-Album mehr geprägt als die Zeichentrickfolgen selbst, die ich gesehen habe.
Ja, bei mir, es ist wie heute, ne? Ich habe nicht so viel Merchandise gehabt, sondern mehr so die Figuren und die Fahrzeuge und sowas, aber hauptsächlich Figuren. Und das war auch eigentlich das, was mich am meisten daran interessiert hat. Mir geht's ganz genauso wie dir, Sepp. Ich hatte ganz viele, also diese Magazine waren für mich, also die Werbemagazine waren für mich absolut prägend. Die hatte ich ja. Da hatte ich auch, glaube ich, 3 oder 4 Stück von irgendwie. Die fand ich immer cool. So eine Maske, so eine doppelseitige hatte ich auch. Ich glaube, ich hatte irgendwie, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig, welche ich hatte. Ich glaube, ich hatte irgendwie Stone da und auf der Rückseite war Hordak oder so, kann das sein?
Mhm.
Ich glaube, ein Kumpel von mir hatte irgendwie Modulok und auf der Rückseite war Too Bad.
Ja, ich glaube, das hat auch
stimmt.
Ja,
stimmt.
Genau. Ich weiß es nicht mehr genau bei allen Einzelnen.
Aber wird ja, ja. Zwei Köpfen halt passend dann.
Und ich weiß auch, dass ein anderer eben die King Hiss Maske hatte, wo eben einmal der Menschenkopf, einmal der Schlangenkopf dann ja, war. Die waren eigentlich schon ganz cool, aber mir geht es auch wie Matthias, so richtig rumgerannt sind wir damit dann auch nicht wirklich. Ich fand die irgendwie immer cooler so anzuschauen. Also ich hätte mir die, glaube ich, wahrscheinlich eher irgendwie an die Wand gehängt oder so. Ich weiß, dass ich damals irgendwie aus der Hör zu, da war früher in der Hör zu, war immer als allererstes Bild war immer so eine Karikatur von irgendwas. Und da hat mal einer eine Karikatur von einem Kinderzimmer gemalt und da waren ganz viele Masters-Figuren drin. Und diese Karikatur, die hatte ich mal eine Zeit lang an meinem Schrank hängen, weil ich die so geil fand. Und dann hatte ich diese komischen, ich hatte so ein komisches Ding hier, ich weiß nicht, wie heißen die Teile, wo man mit dem Bleistift so rüberrubbelt und dann entsteht ein Bild.
Ach, Zauberbilder. Ja,
stimmt. Als Zauberbilder heißen die. Ja, okay, das war, glaube ich, von Remus oder
ja,
so.
Ja, stimmt. Genau.
Ah ja, das ist ja der Flashback, ne?
Ja, Wahnsinn.
Da ist das ist immer voll geil, wenn so Kindheitsendorphine rauskommen.
Ja.
Und so eins hatte ich, aber die fand ich halt, naja, wenn du die einmal benutzt hast, dann war es ja auch vorbei.
Ja, stimmt. Ja.
Deswegen
dann bist du den Laden, hast du es noch mehr gekauft, ja. So habe ich es gemacht.
Ja, so ungefähr, ja. Ja,
ich weiß, ich habe den zweimal gehabt, so einen Zauberblock da.
Ja, stimmt. Ja, also das war halt ein bisschen langweilig und dann hatte ich noch die, und da habe ich sogar heute noch eine Packung von, diese Bubble-Sticker. diese Sticker, die man aufkleben konnte, die dann so ein bisschen dicker waren.
Ah, ja, Wahnsinn, ja, stimmt. Da kommen Erinnerungen hoch, ja, Wahnsinn.
Die kennt ihr auch noch wahrscheinlich.
Die kenne ich auch noch, ja, ja.
Oder man da so drauf rumdrücken und das wirkte immer so, als wenn da so eine Art Flüssigkeit
oder was. Ja, stimmt, genau. Ja.
Und da hatte ich eine Packung von, da hatte ich, glaube ich, auch welche an meinem Schrank kleben. Neben den, ich glaube, 50 Garfield-Fritz-Stickern.
Ja.
Da hatte ich richtig viele von. So. Und ich glaube, ich habe diese Frit auch nie selber gefressen. Ich habe immer nur die ich glaube, ich habe immer nur einen davon gegessen. So, die anderen haben meine Eltern oder irgendwer genommen. Und ich hatte dann immer diese ganzen Aufkleber da von Garfield an der Wand. Ja, und das waren eigentlich so die Sachen. Ich glaube, das ist auch das, was mir irgendwie so in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten hatte ich halt so andere Sachen in meinem Kinderzimmer. Ich hatte auch so ein menschliches Skelett aus Pappe. Und so, also das waren dann so Sachen, die bei mir rumhingen.
Die nächste Frage kommt von User Burdak oder Burdak. Warum gab es eigentlich in der 2000X-Toyline nur doofe Fahrzeuge, die aussahen, als wäre Man at Arms durch einen verrückt gewordenen japanischen Hobbybastler ersetzt worden? Geiler Vergleich. Warum gab es keinen Wind Raider oder klassischen Battle Ram, die doch in der Serie häufig vorkamen? Also zumindest diesen Flugleiter meint er dabei. Ist etwas darüber bekannt, ob letztere Fahrzeuge vielleicht doch noch rausgekommen wären, wenn die Line länger gelaufen wäre? Ich kann zumindest schon mal den zweiten Teil der Frage beantworten. Ein 2000X Wind Raider war tatsächlich zumindest konzeptioniert. Dazu ist es dann bei weitem nicht mehr gekommen, soweit ich weiß, hat Mattel nicht einmal mit dem richtigen Prototypen angefangen, weil dann man gemerkt hat, okay, die Toyline, das wird nicht mehr lange laufen, lohnt sich nicht mehr. Aber es war schon damals vom Brandmanager gesagt worden, ja, mit Wind Raider und so gucken wir gerade, weil der ziemlich gut ankam. Und da wurde mal auf irgendeiner Messe oder der Comic-Con sogar eine Zeichnung ausgestellt. Ich habe leider selber kein komplettes Bild davon gefunden, aber es gab zumindest mal grobe Pläne dafür, den Wind Raider zu modernisieren. Mhm. Was den ersten Teil der Frage betrifft, ja, warum die Fahrzeuge doof ausgesehen haben, habt ihr da eine Ahnung, ihr beiden?
Naja, es ist ja immer Geschmackssache. Einige finden die ja vielleicht auch total toll, Design. Ich kann mich dir da nur anschließen. Ich fand die meisten auch sehr oben drüber. Ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. In einigen Punkten versuchte man, glaube ich, auch 2000X so ein bisschen dem boomenden Anime-Markt anzupassen. Das hat man ja so an den Schatteneffekten und so in der Serie auch gesehen. Was aber der Serie, finde ich, nicht geschadet hat. Es ist halt immer so eine Frage, ob man das dann auch immer so auf 1:1 auf irgendwelche Toylines und so ummünzen kann. Und zu dem Zeitpunkt war halt auch in den USA eine Menge Anime gerade irgendwie aktuell auf dem europäischen Markt genauso. Und da ist dann halt natürlich dann die Frage, ob man sich dann da irgendwie rübernehmen will. Ich kann natürlich auch verstehen, dass sie dann nicht alle irgendwie nur die alten Designs nochmal neu auflegen wollen, weil das ja dann vielleicht auch ein bisschen eintönig und langweilig ist. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie viele von diesen Konzepten, die sie dafür Fahrzeuge genutzt haben, hatten sie eventuell auch schon in der Tasche. Ich meine, das ist ja auch nicht das erste Mal. Selbst bei der alten Serie ist das ja so gewesen, dass sie dann einige Konzepte schon aus anderen Toylines hatten, die sie dann einfach nur für Masters umgesetzt haben. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wie viele von diesen Fahrzeugen, die jetzt da verwirklicht wurden, kamen vielleicht im Ursprung sogar aus anderen Toylines.
War es nicht so, dass die Fahrzeuge praktisch von Mattel selber designt worden sind und nicht von den Four Horsemen, so wie die Figuren, weil das ja dann so
am, ja, das ist richtig,
an der, also wirklich an der Serie, an der Cartoon-Serie wirklich orientiert war, dass diese Fahrzeuge da vorkommen, beziehungsweise da sich daran so ausschauen wie da drin, und vielleicht sind die deswegen nicht ganz so inspiriert und auch manchmal ein bisschen over the top. Also ich finde zum Beispiel den Battle Ram Chariot, also diesen Streitwagen vom Skeletor, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber natürlich so, also der Spitbull, der ist natürlich schon sehr eigenwillig.
Aber der War Whale.
Der War Whale und der, wie heißt, Terror-Daktyl und lauter so komische Geschichten. Da hätten sie vielleicht doch bisschen mehr auf die Nostalgie gehen können und da die paar bewährte Sachen wie den Wind Raider oder den Road Ripper oder so rausbringen können, aber man hätte können, solle, haben sie halt nicht gemacht, weil sie vielleicht gedacht haben, dass so moderne Fahrzeuge besser ankommen, ja, mich würde es schon interessieren, also, wie der Wind Raider ausgeschaut hätte dann als Fahrzeug.
Ja, so ähnlich wie im Zeichentrick. Der hat tatsächlich, soweit ich weiß, auf dem Zeichentrick basiert. Mhm. Aber die Fahrzeuge, die erschienen sind, die waren nicht für den Zeichentrick erfunden worden, sondern der Zeichentrick hat die Toys, die Mattel dann kreiert hat,
adaptiert. Ach so, schon, okay. Mhm.
So wie auch bei den Figuren, abgesehen von den Snakemen. Mhm. Aber es ist fast alles immer von Mattel gekommen. Und du hast recht, also die Fahrzeuge sind tatsächlich fast alle in-house von Mattel designt worden. Und das nicht dabei unbedingt in-house. Mattel hat tatsächlich sogar noch andere Designstudios außer den Four Horsemen gehabt, wo sie dann quasi so manche Aufträge ausgelagert haben. Mhm. Und da wurden dann auch so ein paar Designs gemacht. Es ist sogar so, dass bei Battlecat und Panther die Rüstungen, selbst die wurden nicht von den Four Horsemen designt. Die hatten viel klassischere Sattel eigentlich geplant. Und Mattel hat scheinbar irgendwo so diese Idee gehabt, das alles so wirklich auf diesen Anime-Cyber-Look zu machen. Also hat das deswegen dann
umgestaltet. Ja, ja. Es musste ja noch irgendwas dran gebaut werden, wo man was rausschießen konnte. Das war ganz wichtig.
Ja, das sowieso. Ja. Wobei ich sage, der Terror-Dactyl, das war nicht grundlegend ein verkehrtes Vehikel, aber es sah halt irgendwo als Toy nicht so mehr so gut aus. Aber gut, das ist auch so eine persönliche Frage. Ich habe ja auch kürzlich auf PE mal wieder so eine persönliche Top-20-Liste online gestellt, wo ich schon wieder gescholten wurde, obwohl ich gesagt habe, dass es nur mein persönliches Ding ist. Aber da habe ich ja auch zum Beispiel auf Platz 2 den Bashing Beetle einfach eiskalt gestellt. Und da stehe ich einfach dazu. Ich finde den Bashing Beetle sehr, sehr geil gemacht, weil, wie der da funktioniert hat. Wenn man erstmal dieses komische Flügelchassis da abnimmt, dann ist da drunter ein richtig geiles Innenleben gewesen. Mhm. Und der hat mir von Anfang an sogar besser gefallen als der klassische Bashasaurus, der offenbar darauf basiert hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass Mattel das auch irgendwann gemerkt hat, dass so die Fahrzeuge nicht immer so gut angekommen sind, weil ich mir sonst nicht erklären kann, dass sie auf einmal den Battle Bones nur mit ein bisschen Techno-Bubble dazu nochmal neu aufgelegt haben. Das ist ja wirklich eine Modernisierung des alten Battle Bones. Mhm. Stimmt,
ja. War nicht auch das Gegenstück zu dem War Whale irgend so ein Oktopus bei Skeletor?
Ja, der Attack Squid. Ich glaube, den hatte ich in meiner Flop-20-Liste drin.
Ja, weil der ganz
so grünes Oktopus-Ding, das kam im Zeichentrick sogar vor, aber konnte als Spielzeug irgendwie kaum aufrecht stehen. Und natürlich hat es irgendwelche riesigen Raketen verschossen in Neonfarben. Boah.
Der hat mich immer erinnert an das Reitgefährt von Monstar von den Silverhawks.
Gott, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf der Pfanne, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Das könnte echt noch hinkommen.
Ja, Monstar ist nämlich, meine ich, damals auch mal auf so einem komischen Oktopusvieh durchs Weltall geflogen und da habe ich mir dann auch immer gedacht, so, okay, da hat man auch wieder billig geklaut. So.
Ja, vielleicht kam da tatsächlich wieder die Inspiration her. Ich habe generell mittlerweile oft den Eindruck, dass halt so Sachen von vor 20 Jahren oft bei aktuellen Toy-Designern als Inspiration verwendet werden. Das genauso auch früher war. Immer so, dass aus der vorhergehenden Generation wird neu gemacht.
Ja, nächste Frage. Der Nightstalker fragt, welchen offiziellen Namen trägt nun die Filmation-Line? Seitdem Mattel das 2.0 gestrichen hat, wird die Line mal Club Grayskull Line oder auch He-Man and the Masters of the Universe. Abkürzung hat Motu Line genannt. Auch von offizieller Seite her ist man sich nicht einig.
Ja.
Also ich glaube, dass die Super 7 einfach Filmation Line sagen. Weil dann, das ist dann klar, das sind Filmation Design, also Figuren im Filmation Design und das ist die Filmation Line. Also ich habe jetzt in den bisherigen Veröffentlichungen von Super 7 war immer der Unterschied zwischen Classics und Filmation.
Gordon hat Motu, was sagst du?
Ja, keine Ahnung. Also, da ich ja jetzt die 2.0, die die Filmation-Line da auch eigentlich gar nicht sammle, habe ich mich jetzt damit überhaupt nicht beschäftigt, dass die einen anderen Namen bekommen hat, um ehrlich zu sein. Deswegen, ja, mir ist es relativ lax, wie die jetzt heißt. Ich taufe sie weder unter dem einen noch unter dem anderen nach. Von daher, ja, für mich sind das, glaube ich, immer noch die 2.0er. Das war das, was ich irgendwie gewusst habe und fertig. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass Super 7 gesagt hat, jo, wir nennen die anders.
Also die haben jetzt nicht das aktiv gesagt, sondern sie machen es halt einfach. Also da steht halt immer nur Filmation Figuren oder Line.
Steht das, ich glaube aber auch Shop, nicht, dass oder? Das bei denen irgendein offizieller Name ist.
Ja, steht das denn bei denen im Shop oder nicht? Oder was steht denn bei denen im Shop?
Ja, die haben ja noch gar nichts im Shop.
Nee, die haben
reden das ja immer nur in irgendwelchen Aussagen drüber, ja, die Filmation-Figuren. Genau. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das werden sie auch mit Sicherheit so ausdrücken, weil dann natürlich jeder weiß, um was es geht. Aber wenn ich da jetzt anders bedenke, wie es Mattel gemacht hat, also 2.0 war da ja nie ein offizieller Name. Das haben die Leute dann halt irgendwo so gesagt, als sie gesehen haben, ach ja, neue Himmel im Film, das ist das Jahr 2.0, weil es davor schon Gerüchte gab, dass sie irgendwie Charaktere nochmal neu machen. Aber ich bleib da ehrlich gesagt, wenn uns wirklich um ganz offiziellen Titel geht, immer bei dem, was auf der Verpackung steht, da steht halt He-Man at the Masters of the Universe und damit hat es sich. Club Grayskull ist halt der Titel des Abonnements gewesen, so wie Collector's Choice der Titel des Moto Classics Abonnements 2016 war. Aber das ist trotzdem Moto Classics, deswegen sind die Filmation-Figuren für mich trotzdem He-Man at the Masters of the Universe.
Okay.
Jo. Macht Sinn, oder?
Jo, alles klar. Dann gehen wir mal weiter zu King Skeletor. Ich glaube, der hat sogar zwei Fragen eingeschickt. Ich nehme mal die erste. Gab es damals eine spezielle Toyline, die ihr richtig klasse gefunden habt und gerne Toys gehabt hättet, aber aus welchen Gründen auch immer nie bekommen habt von euren Eltern, Verwandten etc.?
Ja, und zwar da gab's, also es gibt doch diese Carrera Autorennbahnen und da gab's mal diese Fantasy Abwandlung Carrera Strax.
Die waren super.
Und ich habe das halt auch immer in den Katalogen gesehen und habe mir immer gedacht, mei, das ist bestimmt total cool und diese Autos schauen so, eben, die haben ja so monstermäßig und dann eben diese Fahrbahnen da, hat man so zusammenbauen können, aber immer, wenn Weihnachten oder mein Geburtstag war, habe ich mir immer was anderes gewünscht. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir dann nie dieses Strax gewünscht habe. Es war halt dann meistens in irgendwas anderes aktuell, Lego oder eben Masters oder Mask. Aber jedes Mal habe ich mir dann wieder, solange es das halt gegeben hat, wenn dann wieder irgendein Katalog gekommen ist, Quelle oder Otto, und da war das wieder drin, und also eigentlich hätte ich es doch gern, aber ich habe nie in meiner ganzen Kindheit auch nur ein einziges Mal dieses Strax gehabt oder auch gespielt. Ich habe es immer nur in Katalogen gesehen und habe mir gedacht, eigentlich wäre es cool, aber ich habe immer immer anders gewünscht dann.
Ich habe sogar mal gespielt. Ein Cousin zweiten Grades von mir, oder was dritten Grades, egal, ist eifel gewesen, da sind alle verwandt, seien wir ähnlich. Also ein Cousin von mir hatte tatsächlich diese Carrera Strax Bahn und er hat die einmal aufgebaut, als ich da war. Und das war schon ziemlich cool mit so runterfallenden Felsen und Fallgittern und sowas. Mhm. Das war schon eine geile Sache. Also ich hab den da voll für beneidet, dass er das hatte. Bin dann aber zumindest mit seinem Stratos dann glücklich nach Hause gegangen. Den hab ich geschenkt
bekommen. Ist doch auf. Ach so, geschenkt bekommen. Okay, gut.
Nicht ja, einfach. Also sein Stratos, den es damals schon nicht mehr im Handel gab, hat er mir dann geschenkt. Ah, okay. Das ist auch wieder so irgendwie lustig, dass du Carrera Strax nennst und bei mir kommt sofort wieder eine Moto-Erinnerung. Tja. Aber war auf jeden Fall eine sehr geile Bahn. Wenn ich überlege, ich glaube, bei mir wäre da, wo ich tatsächlich überhaupt nichts von hatte, auf jeden Fall Bravestar, der obere Name. Bravestar fand ich so genial, als ich das im Laden gesehen habe, diese Verpackung, die Artworks, die finde ich bis heute noch endgeil. Mhm. Und dann kam auch bald der Zeichentrick, den habe ich dann noch bis in die 90er auf Tele 5 und so immer noch geguckt. Und ja, das hat mich immer gereut, dass ich nie irgendwas von Bravestar hatte. Lustigerweise war mir als Kind auch gar nicht klar, dass die Figuren viel, viel größer sind als die von den Masters. Ich habe immer gedacht, die hätten die gleiche Größe, wären nur in so großen Schachteln drin. Aber trotzdem, das...
Ja, Bravestar war
wahrscheinlich cool, wäre ich da total enttäuscht gewesen. Oh, die sind ja so groß wie die Barbie-Puppen. Ja, ich hätte die super gern gehabt.
Ja, die waren auch cool. Also da hat man tatsächlich, wir hatten für Bravestar alles bis auf die Kutsche. Also das war eine coole Serie. Waren halt relativ wenig Figuren, aber dafür hat man dann alles gehabt.
Ja, bei mir war das eigentlich auch ähnlich. Also da gab es auch vieles, was ich gerne sicherlich gehabt hätte oder so. Also Bravestar hatte ich jetzt nur den Marshall selbst, ansonsten keine andere Figur, da hätte ich gerne auch mehr von gehabt. Aber irgendwie war die Serie auch nicht so langlebig und ja, im Endeffekt gab es dann auch nicht so viel davon bei uns und dann waren sie plötzlich einfach weg. Und ja, keine Ahnung, sonst irgendeine Toyline Mask habe ich nie wirklich was von gehabt. Da habe ich eine Figur von gehabt, weil die mal irgendjemand damals im Kindergarten in der Sandkiste verloren hat.
Und verloren, klar.
Ja, und ich habe die da gefunden irgendwann nach Schulschluss war ich da und dann lag die da rum und die habe ich dann mitgenommen. So. Und das war die einzige Mask-Figur, die ich jemals hatte. Und da habe ich teilweise schon mal gedacht, irgendwie, yo, Mask wäre irgendwie ganz cool und so, aber ich habe dann immer irgendwie andere Sachen bekommen. Ich habe dann so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das zeitgleich kam oder so, aber ich habe dann irgendwie Starcom bekommen oder Dino Riders. So, und G.I. Joe, also bei uns hieß es, glaube ich, Action Force, da fand ich auch ein, zwei Fahrzeuge und auch so die Figuren ganz cool. Da habe ich auch zwischenzeitlich irgendwie gedacht, aber immer, mir ging es da wahrscheinlich ähnlich wie dir, Matthias, immer zu Weihnachten waren dann doch wieder andere Sachen irgendwie on top und dann habe ich mir doch irgendwie andere Sachen gewünscht und ja, keine Ahnung, also es ist nicht so, dass ich wenig hatte, also ich hatte wirklich viele Toylines, muss ich sagen, natürlich nicht alles vollständig, klar, aber schon viele unterschiedliche Toylines, auf die ich auch alle Bock hatte, also ich fand Actionfiguren halt immer echt mega geil, also bei mir gab es halt wirklich unglaublich viel, ich hatte wirklich Turtles, Ghostbusters, Dino Riders, Starcom, irgendwelche Galaxy Warriors, Masters, Bravestar eben den einen nur, aber trotz alledem auch das, da war halt unglaublich viel Star Wars, hatte ich auch ganz viele Figuren, das sind auch die, die ich heute immer noch besitze. Also da habe ich ganz viel irgendwie gehabt und auch viel Captain Planet, also so viel Varianz damals irgendwie. Und ja, was ich mir auch immer mal wieder durch den Kopf habe gehen lassen, das war immer im Otto-Katalog, die Monster Castle. Das war diese Burg, mit dieser leuchtenden Labberhand da und dem Gesicht oben, die wurde ja beworben immer mit den Galaxy Warrior Figuren oder den Galaxy Fighters, wie auch immer, aber gehörte nie offiziell dazu, die wurde einfach wie diese, wie hießen die, Rocks, Bugs and Things oder wie auch immer, oder die Drachen oder so, die es denn da gab, teilweise von Gott, wie hieß denn diese, wie hieß die Firma noch? Diese Drachen, diese Reitdrachen da? Imperial. Oh. Imperial, die hatten, ja, ich muss immer kurz mein Gedächtnis immer anschmeißen, es dauert ein bisschen. Die Imperial-Drachen oder so, die wurden ja dann auch irgendwie mit Masters-Figuren gezeigt. Ich hatte damals ja auch das geile Fahrzeug, den Gridstriker. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Das war so ein Fahrzeug mit so einer Fernsteuerung hinten dran und so goldenen Greifern vorne. Das Fahrzeug selbst war auch ziemlich golden. Und das wurde halt auch mit so mit umgebauten Masters-Figuren irgendwie beworben. Also das waren dann klar die Masters-Körper, aber da haben sie dann einfach den Kopf abgemacht und irgendwas anderes drauf gemacht, so. Und das war eigentlich auch ziemlich cool. Also das waren alles so Sachen, den hatte ich. Und das Monster Castle, da habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht. Die hatte ich denn zum Beispiel nicht. Also das wären auch so Figuren gewesen, die ich wahrscheinlich hätte haben wollen. Das ging mir auch so mit Figuren, die ich von einem Kumpel gesehen hatte, der dann in den USA gewesen ist mit Supernaturals oder so. Die fand ich ziemlich geil, weil die dieses Hologramm innen drinne hatten. Heute habe ich davon dann auch welche bei mir im Figurenzimmer hängen. Die haben mich auch irgendwie total geprägt, weil es einfach so dieses 80er-Feeling war, auch von Actionfiguren, die man einfach nicht hatte. Aber an die wäre ich auch nicht rangekommen, weil die gab es in Deutschland halt nicht.
Ja, Wahnsinn. Wenn du die ganzen Sachen aufzählst, dann fällt mir auch immer mehr ein, ja, was ich da gerne gehabt hätte. Das ist schon krass. Hattest du eigentlich als Kind auch Powerlords? Wir sind ja beide große Fans davon.
Ja.
Du Glücklicher. Ich habe nur bei uns auf dem Speicher vom Vermieter seinen Sohn in der Kiste, die halt zufällig offen stand, habe ich dann da Adam Power gefunden gehabt. Mhm. und mit dem immer auf dem Speicher gespielt, bis die Kisten irgendwann weg waren, aber das hätte ich auch geil gefunden. Wo du Dino Riders erwähnt hast, ja klar, auch. Ach, eigentlich alles. Actionfiguren waren und sind geil.
Ja, absolut. Und Power Lords war meine allererste Figur war ja der Weequay von Star Wars, aber Power Lords war so gesehen sogar die erste Toyline neben der Robo Force, davon hatte ich einen, aber von den Power Lords hatte ich wirklich mehrere Figuren. Mein Cousin halt auch, der witzigerweise auch Strax hatte. Deswegen, ich wollte auch Strax immer mal haben, aber irgendwie, weil er das dann hatte, reichte das dann auch, weißt du, weil wir haben uns dann auch öfter mal getroffen irgendwie und keine Ahnung. Er hatte später auch von New Adventures Nordor und dann brauchte ich Nordor auch nicht mehr, weil er das hatte. Und das war irgendwie ganz witzig so wir hatten dann halt zusammen, glaube ich, fast alle Power Lords Figuren und deswegen fand ich die auch alle so geil, weil die alle so viele geile Gimmicks hatten.
Ja, King Skeletors zweite Frage handelt auch tatsächlich von New Adventures. Super Überleitung, Gordon. Die New Adventures Line war ja mit ihren schmalen Körpern ein harter Bruch zur Vintage Masters Line. Aber mit Battle Punch Demon wurde der Körper ja wieder ein Tick massiger und der Thunder Punch Demon aus der NA Line hat ja quasi wieder den normalen Vintage Demon Körper. Hat Mattel damit versucht, die Line zu retten, indem sie ein vertrauteres Design mit dem massigeren Körper gemacht haben, um wieder näher so an die Vintage Line zu kommen? Oder gibt es da seitens Mattel einen anderen Grund? Kann ich direkt sagen, grob gesagt, ja. Mhm. Die genau. Toyline hat sich tatsächlich immer mehr wieder zum alten Masters-Bug zurückentwickelt, weil die gemerkt haben, okay, läuft nicht so ganz und zugleich sowas wie, Gordon kann es ja bestätigen, die Turtles-Figuren waren ja auch sehr stark auf diesem Motu-Bug basierend, der halt mit den Masters überhaupt eingeführt wurde. So wie viele andere Toylines auch bis heute eben diese Action-Stances und übermuskulösen Sachen benutzen. Und insofern ist es dann tatsächlich gewesen, dass Mattel im Lauf der Toyline wieder versucht hat, ein bisschen so zu dem zurückzukehren, was halt auch damals noch eigentlich ganz beliebt war, auch wenn die Masters mittlerweile ausgedehnt hatten, aber war natürlich dann, wie soll man sagen, too little, too late. Hm. Das Ende der Toyline war im Grunde sowieso schon besiegelt. Hm.
Ja, das hatten sie doch auch in ein, zwei Interviews irgendwie schon bestätigt, oder? Dass man wieder zu dem alten Konzept zurück wollte. Also ich meine, Turtles ist halt dadurch hervorgestochen, dass sie besonders freakige Charaktere hatten etc. Die brauchten das nicht, aber die sind halt auch ganz anders irgendwie gestartet. Bei Masters beziehungsweise bei dem Namen He-Man, viele haben die Toyline ja schon die Masters of the Universe ja nur He-Man genannt, ne? Kennst du He-Man? So, und das war ja nun ganz gang und gäbe. Wenn viele He-Man gesagt haben, dann meinten sie nicht die New Adventures, sondern gerade die Masters of the Universe. So, und das ist eben genau der Punkt. Ich denke einfach so, mit dem Namen He-Man wurde halt einfach auch dieser Muskelklotz verbunden, auch im Kopf her, und das ist Mattel wahrscheinlich im Endeffekt dann auch aufgegangen. Ja. Also ich kenne viele Mainstream-Fans. Es fragen mich ja nun auch mittlerweile mehrere so, weil die auch so langsam ihre Kindheitstage wiedererkennen und mittlerweile finden sie es vielleicht auch nicht mehr peinlich, mal eine Actionfigur zu Hause zu haben oder so, wo ich dann immer müde lachen kann, wenn sie dann eine haben. Und dann, ja, sorry, aber es ist einfach so, sorry. Mann, ich muss momentan so gucken, wo ich überhaupt noch alles hinpacken soll, ey, ist so geil. Und dann, aber dann rede ich so mit denen darüber und dann fällt denen natürlich auch wieder sowas ein. Hier, kennst du eigentlich noch? Ja. Und dann, ja, weil was soll ihnen schon einfallen, ne? Kommt er, kennst du noch Camouflage Cobra Khan? Ja, bestimmt. So, also die Frage kommt nicht, ne? So, und deswegen, da unterhalte ich mich dann halt auch immer mal wieder mit welchen. Und da sagen ganz viele auch, den zweiten He-Man, den fand ich aber scheiße. Und dann sage ich immer, Battle Armor He-Man? Ja, nur um sie zu verarschen, ne? Und dann meint er so, nee, diese andere, wo er denn so dünn war. Und das sagt wirklich, sagen so viele von den Mainstream-Fans, die sagen dann, nee, die war irgendwie scheiße, weil der war da so dünn und so, das war nicht mehr He-Man. Und dann sage ich halt, oh, du meinst New Adventures, He-Man, The New Adventures. Ja, ja, da, wo er im Weltall ist. Und ich dann so, ja, okay. Und das habe ich schon so häufig gehört. Ich meine, klar, das ist jetzt keine Studie oder so, aber nur so aus der privaten Sache her, glaube ich das sofort, dass Leuten das einfach nicht gefallen hat.
Gut. Nächste und letzte Frage. Der Alex 134 oder 134 fragt, Habt ihr schon mal über eine TV-Sendung auf PE nachgedacht?
Ja. Jedes Mal, wenn der Serien-Thread online geht.
Ja, es kommt natürlich darauf an, was man jetzt als TV-Sendung machen will. Natürlich könnte man sich das schon vorstellen, da irgendwie was mit, im Endeffekt ein Podcast mit Videotaping und so zu machen. Aber ob es richtig eine Sendung irgendwie ist, puh, das wird, glaube ich, schwierig umsetzbar. Drüber nachdenken, ja, aber dann muss man die Leute auch alle irgendwie zusammenkriegen an einen Ort und so. Ich glaube, das wird schon schwer.
Ja, theoretisch könnte man das ja über Videokonferenz machen online, aber da ist ja dann auch mal qualitätstechnisch immer die Frage und ja.
Weil grundsätzlich, ich krieg ja kaum einen gescheiten Ton.
Ja genau, du musst erstmal eine Leitung des 21. Jahrhunderts kriegen und dann kann man über sowas nachdenken. Ja, also aktuell hätte ich tatsächlich auch keine Räumlichkeit, wo ich sowas machen könnte, aber wie vielleicht manche wissen, ich baue ja gerade und da ist ja ein Sammlungszimmer vorgesehen und theoretisch ja, könnte man da schon mal sowas machen. Ja. Gut, wir haben ja auch die World of Reviews teilweise oder halbwegs regelmäßig immer als TV-Sendung sozusagen auf PE vom Nightstalker. Und ja, nee, also grundsätzlich bin ich da schon aufgeschlossen, also aber halt erst in meinem Sammlungszimmer, weil jetzt habe ich habe jetzt gerade keinen Raum, wo ich eine Tür zumachen kann. Sowas. So ein bisschen unpraktisch dann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt erstmal überhaupt mit der technischen Seite von vornherein überfordert wäre. Da müsste ich mich erstmal irgendwie reinfuchsen, wie sowas überhaupt dann gehen soll und so weiter. Und ich glaube, für mich wäre da der Aufwand irgendwo zu viel für das, was dann halt eben bei rauskommt. Also man kann jetzt natürlich dann immer so kleine Clip-Sendungen machen über diverse Themen. Wäre bestimmt auch ganz lustig, wenn wir uns dann irgendwie ab und zu zumindest mal dann in den gleichen Raum treffen und da dann irgendwie zusammen ratschen. Ach, Matthias, hol mal schnell mal was aus dem Regal hinten raus oder sowas. Wäre natürlich ganz praktisch, aber ich muss halt ehrlich sagen, eine TV-Sendung, ich wüsste gar nicht, wie ich die dann noch weiter unterbringen sollte, wenn es jetzt noch was zusätzlich zum Podcast dazu wäre. Also irgendwo geht mir allmählich dann auch die Zeit weg, die ich dafür habe. Seien wir ehrlich, das hier ist halt auch nicht unser Job, mit dem wir unser Geld verdienen. Und ich muss halt doch ab und zu mal arbeiten. Ja. Das sind in der Regel am Tag 8.
Sprich nur für dich selbst.
Ja,
genau. Okay, also ich muss halt doch ab und zu mal 8 Stunden am Tag arbeiten. Und insofern wüsste ich jetzt aktuell gar nicht, wie ich das dann irgendwie zusätzlich unterbringen sollte. Eine Videoaufnahme vom Podcast irgendwie könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Habe ich neulich auch mal gesehen vom Hannes Bender. Der hat es tatsächlich als Videopodcast irgendwie gemacht, seine Sendung da Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Ist das jetzt so Schleichwerbung? Ja, egal. Auf jeden Fall, sowas wäre mit Sicherheit ab und zu mal drin, wenn es irgendwie technisch machbar ist. Aber da ist halt auch die Frage, wo, wie oft schaffen wir es, dass der Gordon dann irgendwo mit dazu kommt? Und wie bezahlen wir das überhaupt?
Ja, oder eben halt online über, also Google Hangout wäre da zum Beispiel dann eben so eine.
Du meinst dann, du sitzt links von der Kamera, ich rechts von der Kamera, in der Mitte ist so ein kleiner alter 90er-Jahre-Monitor, wo Gordon zu sehen ist. Der immer, hallo.
Naja, also das schneidet das dann schon selber zusammen.
Sepp, wir nehmen nicht deinen Monitor, ich schick dir einen neuen.
Wir machen das dann schon. Genau.
Ja, das waren unsere Fragen dieses Mal. Ihr wisst es schon, liebe Hörer, wenn ihr wieder mal Fragen an uns habt, stellt sie uns gerne. Am Ende der Sendung sagen wir nochmal, auf welchem Wege das möglich ist. Und dann beantworten wir die in einer der nächsten Folgen.
Nachgefragt. Aktuelles im Fokus.
Ja, wir haben es eingangs schon gesagt, heute haben wir ein großes News-Thema, nämlich die von Super 7 endlich mal enthüllten ersten Moto Classics-Figuren, die jetzt nicht mehr über Matic Collector, sondern eben über den Super 7-Shop dann mal erhältlich sein werden. Aber wie es auch die Fernsehsender machen. Das spannendste Thema kommt erst zum Schluss. Am Anfang haben wir nämlich noch ein paar andere News. Da gab es aber auch was nicht ganz Uninteressantes, wie ich finde, nämlich die Masters of the Universe Action Vinyl-Figuren. Da hatten wir ein Dauerthema mit Matthias, bis der seine mal bekommen hat. Davon gibt es jetzt ein exklusives Repaint-Assortment bei Walmart. Matthias, kannst du das da mehr zu sagen?
Ja, bei Walmart, dem Laden, bei dem die Deutschen am besten einkaufen können. Ja, also The Loyal Subjects haben halt so einen Set von den regulären, also den in der Blindbox erschienenen Action Vinyls exklusiv bei Walmart veröffentlicht mit lauter Repaints. Also die gehen jetzt alle wieder eher so in die klassische Richtung, beziehungsweise so Sonderfarben wie dem Red Beastman und der pinken Teela aus den Minicomics. Und die haben natürlich dann alle total niedrige Häufigkeiten. Also die Teela ist dann eine von 48 und der Red Beastman ist der ist sogar geflockt, einer von 96, aber den Vogel schießen dann ob der Anti Eternia He-Man, der sogar dabei ist, den gibt's nur 28 Mal. Und dann gibt's noch einen goldenen He-Man, der ist genau einmal dabei.
Ja, also mal ganz im Ernst. Bin ich der Einzige, der das als blanke Frechheit und einen Schlag ins Gesicht empfindet, dass ein deutscher Masters-Charakter nicht in Deutschland erhältlich ist, sondern bei einer US-exklusiven Kette?
Nein, ja. Da sind wir genau beieinander. Ich find's auch zum Kotzen. Ich find's behämmert.
Das ist ja schon irgendwo, das ist eine Dreistigkeit. Ich weiß nicht, okay, Trump ist jetzt US-Präsident, aber wir Deutschen haben es uns bei ihm noch nicht so sehr verschissen. Also daran kann es ja noch nicht liegen. Und es cast mich an. Und vor allem, es cast mich doppelt an, weil ich dran denke, bis vor einigen Jahren war gegenüber meiner Arbeit noch ein riesiger Walmart. Der wurde dann zu Real und jetzt mittlerweile ist er V-Markt. Und da gibt es natürlich nicht mehr die ganzen Sachen, die es früher bei Walmart dort immer gab. Da könnte ich so kotzen drüber.
Ja, aber dann müsstest du aber, okay. Also auf dem, andererseits müsstest du natürlich ziemlich viele Blindboxes kaufen, damit du eine Chance hast, damit du den Anti-Eternia He-Man kriegst, weil er eben so selten ist.
Ja, das ist das nächste Thema, aber ich habe ja nicht mal die Chance, so viele Blindboxen zu kaufen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass dieses Blindboxing bei Figuren von dem Preis totaler Quatsch ist, aber so hat man ja nicht einmal die Chance auf irgendwas. Und dann sehe ich Leute, die auf Facebook posten, boah, ich habe voll Glück gehabt, Anti-Eternia He-Man, und der geht dann für mehrere hundert Dollar aktuell auf eBay.
Total
das
krass.
Das ist krank, krank.
Gott sei Dank sammle ich die Scheiße nicht. Ich meine natürlich, nee, doch, das war genau das, was ich meinte. Gott sei Dank sammle ich die Scheiße nicht. Ja. Bin da auch ganz ehrlich so, ich finde das auch mit diesen ganzen Chase-Varianten da, eine goldene unter 10.000 oder was weiß ich nicht, was wie viele es da jetzt gibt, finde ich vollkommen albern. Also das sind wieder so Sachen, wo die Leute sich irgendwie dann tot ärgern, dass sie irgendwie nichts bekommen und die Dinger werden mega teuer und bla. Und dann kam jetzt gerade ja auch noch die Veröffentlichung da auf Facebook, dass irgendeiner da die Moto Chase Teela irgendwie gekriegt hatte.
Ja.
Und die war dann kaputt.
Genau, da war das Bein ab.
Ja, genau. Das ist auch so richtig geil, war denn das Bein. Wer war das noch?
Das ist der Joe Amato gewesen.
Joe Amato war es, ja genau. Ja. Und der hat ihn dann gekriegt und dann war das Bein abgebrochen einfach und er hat das schön fotografiert und bei Facebook hingestellt. Und da habe ich mir schon wieder gedacht, ja, das ist ja richtig cool. Erstmal ist es schon hammerhart, diese scheiß Chase-Figuren zu bekommen und dann sind sie auch noch in so schlechter Qualität, dass sie direkt kaputt sind. Sehr cool.
Ja, also ich muss sagen, ich bin da jetzt auch geheilt von dem Action-Vinyl. Also ich fand die am Anfang schon irgendwie cool, aber ich find's einfach nur noch nervig, so diese, weil das ist halt anscheinend total USA-zentriert. Und da sind die ja auch schon seit Monaten erhältlich im Einzelhandel, die normalen Blindboxen, aber gut, mir ist das jetzt wurscht. Ich brauch die nimmer. Ich find meine 4 ganz cool, meine Glow in the Dark, aber... Ja, also, was man dazu sagen muss, die haben ja jetzt sogar an die ganzen Vorbesteller von diesen SDCC oder was auch immer Exclusives, die dann immer ein Jahr später kamen, man bekommt jetzt auf die nächste Bestellung ich glaube, 30% Rabatt. Also da bin ich auch dabei. Aber da muss ich mir schon genau überlegen, ob ich da jetzt überhaupt noch was bestelle bei denen. Weil da gäbe es ja jetzt noch diese Doppelpacks von Man-at-Arms und Stratos und Beastman und Rapture. Muss ich mal überlegen.
Also wenn du da doch was bestellen solltest, dann gib mir mal Bescheid. Ja. Ich bin nämlich durch das letzte PE-Dinner doch ein bisschen drauf angefixt worden.
Okay.
Ich habe die ja anfangs total abgelehnt, aber jetzt mittlerweile irgendwo so, nachdem diverse Farbvarianten ja vor den meisten erschienen sind, da ist tatsächlich so manches dabei, das ich dann doch noch ganz cool finde. Und die sahen in real doch deutlich besser aus, als ich sie auf den Bildern empfunden.
Die schauen auch cool aus, aber ich finde die, also die Verfügbarkeit finde ich einfach nur behämmert. Also das verstehe ich einfach
nicht. Da knickt er wieder ein.
Ich verstehe das auch nicht, dass das... Entschuldigung, Gordon, nochmal.
Da knickt der Sepp wieder ein.
Ja. Leider, ich muss es zugeben, ich knick da ein. Aber ich finde es auch irgendwie so eigenartig, dass das Konzept scheinbar ja für The Loyal Subjects aufgeht. Ich erinnere mich da immer nur irgendwie an Palisades, die auch irgendwann pleite gegangen sind. Die haben damals super geile Army of Darkness-Figuren gemacht, bringen die in Blindboxen raus und das Ding ist total in die Binsen gegangen. Die Leute haben das richtig abgelehnt und fanden das kacke und Palisades hat dabei dann miese gemacht und war wenig später pleite. Nicht nur wegen der Toyline, aber das war halt so das Paradebeispiel, wie es eben nicht geht. Und jetzt kommt Funko und es sind halt eben keine 3-Dollar-Figürchen, sondern halt doch teurere Sachen. Dass das für die funktioniert, auch mit mehreren Toylines bis jetzt, das verstehe ich irgendwie nicht.
Ja, weiß auch nicht. Anscheinend ist das gerade ziemlich en vogue, das Blind Box oder Blind Bag. Ich meine, das macht der Lego auch und ich glaube, Playmobil macht es mittlerweile auch und dann die Philipp-Pferdl, die gibt es ja auch in Blind Bags. Also.
Naja, die Gashapons und so, die waren ja schon in Japan in den 90ern immer super beliebt und irgendwann schwappt das halt alles hier rüber. Ne?
Ja, aber gerade wenn du ja Philipp sagst, ist ja halt auch sowas, so ein Philipp-Pferdchen oder auch die Playmobil-Figuren in den Blindverpackungen, da zahlst du 3 Euro, ja, maximal 4 bei den höherpreisigen Sachen. Das ist halt was ganz anderes. Ja. Für das Geld kann man dann auch mal sagen, ach, jetzt habe ich eine doppelt. Na gut, die kriege ich schon irgendwo getauscht oder weiter verschenkt. Aber nicht bei Viechern, die schon bei den Amis halt zwischen 10 bis 15 Dollar kosten. Das finde ich halt das Krasse dran, dass die dann da trotzdem so drauf abgehen. Und dann aber zugleich wieder jammern, wenn dann irgendein anderer was rausbringt, wie eine Statue oder sowas. Oh, dafür habe ich aber jetzt kein Geld. Naja, Thema Statuen. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für die nächste Nachricht. Nämlich die Sideshow-Statuen. Da sind ja mittlerweile He-Man, Skeleton, Evil-Lyn erschienen. Mhm. Und Evil-Lyn ist jetzt doch ausgeliefert worden. Aber Matthias, du hast ja alle 3 bisherigen Statuen schon. Ich habe da irgendwas gelesen, dass die Leute mit Evil-Lyn nicht so ganz happy sind. Stimmt das?
Ja, weil, also die hat ja so eine etwas eigenwillige Pose, dass sie so ein bisschen nach vorn gebeugt, also ihren Oberkörper ein bisschen nach vorn beugt. Und an sich passt es schon, aber bei einigen funktioniert es mit den Haltestiften bei ihren Schuhen nicht ganz. Also dann die lehnt zu sehr nach vorne und dann schaut es irgendwie noch unnatürlicher aus. Und ja, also du konntest anscheinend auch nichts dran ändern. Also ich hatte wohl Glück. Also die hat halt an einem Stöckelschuh hat sie halt vorne und hinten so richtig lange Haltestifte und die muss man wirklich mit Schmackes da reinschieben in die Base, damit die da stabil steht und dann geht's auch, aber bei manchen ist da entweder sind die Bohrlöcher schief oder die Haltestifte und dann lehnen sie halt so weit nach vorn, dass die Pose, sag ich jetzt mal, etwas unnatürlich ausschaut. Und ja, jetzt ist halt die Frage mal wieder, ob Sideshow da irgendwelche Ersatzleistungen, also was weiß ich, eine Ersatzbase oder ein Ersatztorso, weil da hängen ja die Beine fest dran, liefert oder nicht, keine Ahnung. Also es gab schon einige Bilder jetzt online und ein Reviewer hat dann sogar auch empfohlen, dass man einfach unter die Base sozusagen irgendwie ein kleines Stück Papier halt legen soll, damit dann die Base ein bisschen schief ist in die andere Richtung und dann schaut die Pose nicht mehr so unnatürlich aus. Gut, das ist natürlich schon bei der 500 Euro Statue etwas unbefriedigend, aber also wie gesagt, also
ja, gibt es denn da nicht High-End-Bierdeckel für die Sam?
Nee, also die hat jetzt Sideshow nicht mit angeboten, die High-End Pose Ausgleichsscheiben und ja, also ich hatte wohl Glück oder ja, ich bin halt von dem Teil, der wo es passt und der das halt dann auch, da gibt's halt dann auch bestimmt einige, die das halt dann einfach nicht posten, dass es passt. Also ich gehe schon davon aus, dass der Großteil in Ordnung ist von den Evelyns. Aber es gibt halt mal ein paar immer, die so ein bisschen nach vorn lehnen. Und also sie fällt nicht um, das ist es nicht. Aber sie schaut halt komisch aus, die Pose.
Ja, wer hätte gedacht, dass sich männliche Sammler mal darüber beklagen, wenn eine Frau sich weit nach vorne beugt.
Exakt.
Oh, 20 Euro für die Schubikasse.
Ja.
Aber ich fühle mich da frappant an die Neckar-Mini-Statuen erinnert, weil ich habe bei mir in der Vitrine zwei Evelyn-Sections stehen, die sind auch alle schief. Und jetzt prompt bei den Sideshow-Statuen. Nur der Unterschied ist, für die Neckar-Statuen habe ich im Schnitt so 40 Euro bezahlt. Die Sideshow-Statue kostet ja mal gleich ein paar hundert Euro. Das finde ich dann schon ein bisschen heftig, wenn man überlegt, dass das ja nun wirklich High-End-Collector-Zeug ist.
Ja. Ja, und da kann ich es dann auch irgendwie verstehen, wenn du dann wirklich richtig Kohle dafür ausgibst oder so, dann ist so ein Qualitätsmangel, Mann, was Leute dann sich bei den Moto Cs über Qualitätsmangel aufgeregt haben, aber wenn du dann sowas hast, wo du richtig Kohle für hingelegt hast und dann kommt so eine Scheiße noch dabei raus, dann ärgerst du dich doch einfach nur tot. Ich meine, ich finde, die Statue sieht eigentlich ganz gut aus, aber es ist halt Mist, wenn sie dann einfach irgendwie so komisch schräg steht. Man dann die ganze Zeit denkt so, ja, okay, die steht jetzt irgendwie auf dem Schiff, das Schlagseite hat. Das ist dann halt irgendwie unglaublich kacke. Aber man kann es wenigstens dadurch erklären, dass sie ja eine Zauberin ist. Und immer, wenn man was nicht erklären kann, der Zauberer.
Genau, die fliegt nämlich gleich los, ja, weil also die, genau. Die Pose ist ja eh, also sag ich jetzt mal, physikalisch fragwürdig, weil sie ja sozusagen das Gewicht hat sie auf dem durchgeknickten Bein und das durchgestreckte Bein hat eigentlich kein Gewicht. Und das ist ja eigentlich, also normalerweise müsste sie, glaube ich, im nächsten Moment entweder einen Schritt machen oder umfallen. Also, oder sie fliegt halt los. Ja. Und also ich finde es ja insgesamt, jetzt mal abgesehen von dem möglichen Kipppose, also sie ist toll, also das Gesicht ist super und auch die ganze Gestaltung vom Körper und die hat ja hinten da so ein Tattoo, also und dann der Oma, also es ist einfach, es ist schon High-End, das merkst du schon, aber wenn es halt dann wirklich, das muss dann schon wirklich an alle Teile müssen dann passen, ja. Eben die Haltestifte oder die Bohrlöcher, das muss dann einfach passen. Und das ist natürlich dann schon schade, wenn es dann bei ein paar einfach dann nicht funktioniert. Das kann ich auch nachvollziehen, den Ärger. Definitiv. Ja. Und ich hatte echt bei meinen drei echt Glück. Also da ist bei keinen sind irgendwelche Macken dabei.
Ja, nicht unbedingt High-End sind die aktuellen Vinyl-Figuren von Funko, die Dorps, über die haben wir ja schon geredet. Jetzt kommt dazu was Neues, beziehungsweise ist schon erhältlich. Von den Dorps Wife ist He-Man und Battlecat im Funko-Shop für rund 25 Dollar erhältlich, wobei der He-Man in Battle-Armor einbemalt ist. Ja, bemalt, kann man sagen. Ja, hat tatsächlich sogar auf PE einige Leute gefunden, die gesagt haben, ach ja, die Dorps selber vielleicht nicht unbedingt so doll, aber der Battlecat ist schon süß. Matthias, gehörst du auch dazu?
Na, tatsächlich, irgendwie bei den Dorps bin ich jetzt auch wieder geheilt. Da habe ich ja auch kurz überlegt, ob ich mir die bestelle. Aber mittlerweile brauche ich die jetzt auch nicht mehr. Also ich find's faszinierend, dass Funko da so engagiert ist und da wirklich jetzt eine exklusive Figur nach der anderen oder jetzt da ein Set sogar raushaut. Aber ich brauch's jetzt nicht. Ja, also
Gordon, ich glaube, dich muss ich gar nicht fragen.
Naja, also ich muss sagen, vom Witzfaktor her finde ich die Dorps Rides bisher am geilsten, weil ich einfach dieses Outfit lustig finde und Battle Cat hat halt einfach eine unglaublich geile Fresse. Ja. Da muss ich halt echt drüber lachen. So, der sieht so aus, als wenn er irgendwie 25 Tüten durchgezogen hat. So. Also das ist schon einfach echt endgeil. Deswegen, da war ich sogar zwischenzeitlich mal ganz kurz im Überlegen, aber im Endeffekt ist das halt wie mit den ganzen anderen Sachen, die Funko da hat, genauso wie Pop. Ich habe sogar einige Pop-Figuren, weil mir die irgendwie alle mal geschenkt wurden. Irgendwie Wrestling-Figuren vom Undertaker und von Hulk Hogan und dann habe ich noch einen Deadpool und ich glaube einen kleinen Groot oder so. Und aber damit will ich auch gar nicht anfangen, weil das sind wieder so endlos viele. Alleine die POP-Figuren da, also die Pop-Figuren, das ist ja ein Fass ohne Boden. Denn dann hast du die 169, die irgendwie Doctor Strange ist, aber das ist ja halt nur die 169 aus der Marvel Collection. Weil es ja noch eine 169 aus der Star Wars Collection gibt und aus der DC Collection und bla bla bla. Und wenn du dann im Endeffekt irgendwie zusammenfasst, dass du da weit über 1000 Figuren irgendwann hast, dann wirst du ja wahnsinnig. Also ja. Das habe ich so schon. Also das reicht mir dann auch. Deswegen, keine Ahnung, da habe ich dann einfach auch gesagt, nee, also vielleicht mal als Gag oder irgendwie sowas, wenn man es mir schenkt zum Geburtstag oder so, dann würde ich mich drüber freuen und würde es auch lustig finden und würde es mir hier ins Regal stellen. Aber ich glaube, da werde ich wohl doch eher die Finger von lassen.
Ist halt auch wieder ein Exclusive, was wieder nur im Funko-Shop erhältlich ist und der schickt natürlich auch wieder nur in die USA und damit ist es auch wieder nervig.
Ja, aber die normalen Dorps, die könnten doch im deutschen Handel irgendwann mal erhältlich sein. Die GameStop oder so oder Toys R Us hat mittlerweile auch diese Pop-Vinyl-Figuren.
Ja, also GameStop und so haben die auch. Also wir waren jetzt ja gerade im GameStop da auch in Göttingen und da waren auch, glaube ich, Popfiguren von Sailor Moon und so. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, war auch eine von Dorps dabei, irgendein Batman oder so. Das ist natürlich klar. Die suchen sich natürlich dann auch manchmal ihr Merchandise ja auch selber aus. Die können dann ja selber importieren und die Leute, die dann da arbeiten, die kennen sich dann auch ein Stück weit mit der Materie aus. Wenn die mich dann fragen, ob sie mir helfen können, sage ich nein. Und das war's dann auch.
So, jetzt ist gerade hier mein Moto Classics Many Faces von Jitsu umgenietet worden. Scheiße, das hat man davon, wenn man nach dem Toyumba-Knipsen hier noch ein paar Figuren übrig stehen hat. Ich habe jetzt total den Faden verloren. Würde ich sagen, nee,
wir waren fertig damit. Weiter.
Wir machen einfach wunderbar. Wir machen einfach weiter. Wir sind absolute Vollprofis hier. Also jetzt kommt es. Das große Thema. Moto Classics Wave 1 von Super 7 wurde enthüllt.
On Topic. Nerds im Detail.
Am 26. Januar kam ein Newsletter von Super 7. Da wurden dann die ersten 4 Moto Classics, also 9 Moto Classics Charaktere gezeigt. Sprich, die machen jetzt nicht mehr irgendwo einen kompletten Jahrgang Monat für Monat, sondern Super 7 bringt Figuren in Waves raus. Es wird 8 Moto Classics geben. Die erste Hälfte haben wir jetzt gesehen im Wave 1, bestehend aus Matthias. Wer ist drin?
Fangor, Quake, oder spricht man den so aus?
Ja, Quake, ja.
Ja. Hawk und Loda. Tada. Ja, also für alle was dabei.
Ja, ob was für alle dabei ist, sehen wir gleich. Denn ich frage euch jetzt einfach mal Figur für Figur ab, was ihr von den Sachen haltet. Ich fange einfach mal an, Gordon. Fangor, yay or nay?
Ja, also Fangor ist für mich so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand das Design der Figur schon auf den, der kommt ja im Endeffekt da von dieser, was sollte das sein, diese Seite da, ne? Der hat doch so eine, da gab's doch so eine Konzeptzeichnung, wo auch dieser Wizard drauf war, der total von HeroQuest geklaut wurde. Ich meine natürlich, nee doch, das war genau das, was ich meinte. Er wurde total von HeroQuest geklaut. Und darunter war dann eben Fangor und ich mochte den einfach irgendwie da schon nicht, weil keine Ahnung, irgendwie sieht das für mich aus wie ein Walross. So. Und das ist so, weil nicht, das Design jetzt mit den kürzeren Zähnen ist vielleicht ein bisschen geiler. Also eigentlich den Körper finde ich schon ziemlich cool. Ich finde auch die Idee mit dieser, mit der Rüstung ganz geil, so mit den Schlangen da und so, diese kleinen verschnörkelten Verzierungen. Es passt auch irgendwie. Hat allerdings für mich auch nicht so ganz diesen Vintage-Moto-Style, weil das für mich schon wieder mehr wie so eine, ja, irgendwie sind da vielleicht auch zu viele Farben drin oder es ist zu viel so auf diesem spartanischen Stil gemacht mit dem Gold etc. Da fehlt mir manchmal so diese drei Farbkombinationen, die man irgendwie so aus dem Alten hat. Keine Ahnung. Es ist eigentlich eine ganz geile Figur so vom Körper her, aber irgendwie der Kopf, der will bei mir nicht so richtig greifen und die Figur an sich war dann für mich auch so, ja, okay, ist okay, dass man den mit reinnimmt, weil irgendeinen aus der neuen Line will man dann auch mit drin haben und er war ja sogar mal in einem Minicomic. Er ist nämlich der kleine grüne Fleck schräg hinter Squeeze. Ja. Was für ein Blödsinn. So, ne? Da habe ich auch schon gesagt, ja cool, er bringt Super 7 so eine Verpackung raus mit einem grünen Revell-Topf drin. So. Also ich weiß es nicht. Ich bin bei dem echt zwiegespalten. Das Zubehör sieht ja irgendwie ganz cool aus und so. In einigen Punkten denke ich schon manchmal, der sieht vielleicht schon wieder ein bisschen zu outstanding aus, um wirklich zu dem Moto C zu passen. Aber wir haben ja so ein paar Figuren auch bei dem Moto C, die so ein bisschen diskrepanzmäßig sind. Von daher passt er wahrscheinlich eher so zu den Figuren wie Eldor und sowas. Ist in Ordnung. Wäre aber für die ersten vier nicht in meiner Top 10 gewesen und auch nicht in meiner Top 20.
Ja, also ich finde ihn schon cool. Also ich finde die Idee, dass er sozusagen der Waffenmeister der Schlangenmenschen ist, finde ich cool. Und auch seine schlangenartigen Werkzeuge finde ich irgendwie ganz witzig. Also diesen Schraubenschlüssel da mit Schlangenmaul quasi und der Schraubenzieher mit so einem Klapperschlangenende als Griff und sogar ein Zimmererhammer hat er dabei, also er ist total ausgerüstet. Ja, also ich finde ihn eigentlich schon an sich, er passt meiner Meinung nach schon zu den Schlangenmenschen dazu. Also ich finde es eigentlich eine gute Wahl, dass man da jetzt nicht gleich die Top Minicomic-Figur sozusagen, die Lady Slither genommen hat. Ich glaube, die halten sie sich noch zurück, entweder für die zweite Wave oder 2018. Und ja, ich finde es grundsätzlich super, dass die Schlangenmenschen wieder Verstärkung kriegen. Und ja, also ich werde ihn auf alle Fälle kaufen. Mit welchem Kopf ich ihn jetzt aufstelle, weiß ich jetzt auch noch nicht. Die langen Zähne schauen schon sehr dominant aus. Das muss man dann mal schauen, wie der Kopf auf der Figur ausschaut. Das ist jetzt schlecht zu beurteilen, so nur als Wechselkopf. Aber so an sich finde ich ihn schon cool.
Ich bin mit Fangor ziemlich überrascht worden. Ich hatte fest damit gerechnet, dass wir Lady Slither sehen würden. Aber wie Matthias schon gesagt hat, scheinbar sparen sie sich die für die Zukunft aus, weil die ja der beliebteste von diesen neuen Charakteren war. Finde ich insofern schon mal gut, weil das zeigt, dass Super 7 da jetzt auch nicht kurzfristig plant, sondern längerfristig und hat scheinbar auch so Pläne für das nächste Jahr schon im Petto. Insofern bin ich da ganz zufrieden damit. Ich hatte auf jeden Fall damit gerechnet, dass irgendein ganz neuer Charakter kommt, weil ich mir halt vorher überlegt habe, wenn sie jetzt vier Figuren erstmal zeigen, gut, eine Figur wird bestimmt ein weiblicher Charakter sein, das ist auch zugetroffen. Eine Figur wird irgendwie aus Vintage-Material wie Comics oder so sein, das ist auch gekommen. Ein Charakter wird dann wahrscheinlich aus den neuen Comics kommen, das ist auch gekommen. Ein Charakter wird dann Princess of Power oder New Adventures sein. Auch das kam. Nur die Namen hatte ich nicht so auf der Pfanne. Deswegen Fangor war für mich dann schon eine Überraschung, weil ich jetzt nach Lady Slither als nächstes in meiner persönlichen Top-Liste von den neuen Charakteren sowas wie den Great Black Wizard gehabt hätte, also das Hero-Quest-Abkupfer-Ding. Aber den finde ich gerade deswegen auch irgendwie cool. Der passt halt zum Moto rein.
Ja.
Fangor selber fand ich ganz cool. Ich muss sagen, beim ersten Schauen des Bildes hat mir die Figur auf Anhieb erstmal nicht gefallen. Das war für mich irgendwie so komisch. Ich hatte irgendwie den Eindruck, boah, die ist aber doch ein bisschen monochromatisch. So wie Gordon gesagt hat, mir hat da so die dritte Farbe gefehlt. Und bei der farbigen Zeichnung von dem Axel Jimenez, der den Charakter so ausgefeilt designt hatte, da war die grüne Haut noch ein bisschen mehr mit so einem Gelbschimmer versehen. Und der hat mir da jetzt irgendwo auf dem Bild gefehlt. Aber nach einmal drüber schlafen, habe ich dann gedacht, na gut, aber trotzdem irgendwie schon ganz cool. So als Schlangenmensch, den man so in der Art auch noch nicht hat. Auch wenn ich da mit den langen Walrusszähnen zustimme, hat er mir trotzdem so gut gefallen, dass ich jetzt da mittlerweile ganz happy bin, den zu kriegen. Und der war für mich dann doch letzten Endes nicht eine Liebe auf den ersten Blick, aber dann doch am Ende eine positive Überraschung. Und vor allen Dingen, ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, was der alles an Zubehör dabei hat, ja. Wo ich dann auch sage, okay, das ist ein Charakter, da ist keine Nostalgie dahinter, aber dafür wartet der schon mit enormem Zubehör auf dem Schwert, 3 Werkzeugen und dann noch diese kleine Kreatur, die glaube ich aus dem Filmation-Cartoon sogar kam, oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, muss ich nochmal nachprüfen. Mhm. Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte auf die Weise. Und ich glaube, dass sie da auch eine gute Punktlandung gemacht haben, wenn ich mir so international anschaue, wie da das Feedback ist. Da kommt auch vieles von Leuten, die so gesagt haben, boah, ja, eigentlich ganz cool, und, oh ja, geil, oh, den hätte ich mir gern gewünscht, ach, den hatte ich auch nicht auf der Pfanne, aber sieht cool aus. Da haben sie scheinbar doch den Geschmack der meisten Leute bisher getroffen. Ja, Figur Nummer 2, Greg. Da gehe ich einfach so schon mal sofort los. New Adventures, sage ich von vornherein, endgeil. Egal was es ist, Hauptsache eine NA-Figur, ich bin happy. Gordon, geht's dir ähnlich? Ach, Menno.
Oh Mann. Wie sage ich das denn jetzt? Also, grundlegend erstmal die Frage, warum darf er nicht Earthquake heißen? Weiß da jemand was? Ist der Name wieder geschützt oder so?
Earthquake ist sein europäischer Name gewesen. Genau. Der US-Name ist Quake.
Ja? Ich dachte, das war ein anderer Weg rum.
Das ist so wie bei Taskador, der bei uns in Scissor hieß.
Ah, okay. Ich dachte immer, Quake wäre der europäische Name gewesen.
Nee.
Ah, okay. Also, der alte Earthquake, Quake, wie auch immer, der hatte für mich immer eine absolut bullige Statur. Das lag unter anderem auch daran, dass der immer so aussah, als wenn der keinen richtigen Hals hat. Ja, der, weiß ich nicht, das sah immer so aus, wenn die Schultern so direkt am Kopf ansetzen. Und das hatte für mich immer so den Eindruck, dass der wirklich so ein Powerhouse ist, dass es dann irgendwie auch mit He-Man und so aufnehmen kann. Hier haben wir jetzt einen, wo der Hals halt sehr zu sehen ist und er jetzt einfach irgendwie so, ja, keine Ahnung, eben das normale Gesicht hat und bla. Und auf mich wirkt er jetzt halt mehr wie so eine stinknormale Wache, von der es 25 Stück gibt, die alle irgendwie zwischenzeitlich ein paar aufs Maul bekommen. Also das ist halt der Eindruck, den ich irgendwie von dieser Figur hatte immer. Bei NA war das für mich immer die absolute Kante und das war für mich halt einfach so ein wuchtiger Kerl, der mit dem selbst He-Man irgendwie Probleme kriegen könnte. Und das strahlt er jetzt für mich irgendwie nicht mehr aus. Auch wenn ich jetzt nicht sage, die hätten sich da im Design irgendwie vertan. Ich finde, der ist sonst echt cool designt, so. Der Körper und das alles, das passt irgendwie für mich. Aber irgendwie fehlt mir da dieser, ich weiß auch nicht, der Hals, der macht das für mich irgendwie kaputt und macht ihn irgendwie schlanker, als er wahrscheinlich sein soll. Zumindest in meiner Vorstellung. Ich weiß nicht, beim Karate, da finde ich das gerade cool, dass er jetzt ein bisschen bulliger ist und so. Der wirkt jetzt auf mich eben wie so ein kämpfender Predator und das finde ich eigentlich ganz geil. Der ist mir vielleicht in der alten Toyline sogar ein bisschen zu dünn für die Sache, die er da eben hatte. Aber bei Quake ist es bei mir in diesem Fall irgendwie andersrum und deswegen habe ich da so ein bisschen ein Problem mit. Ich hätte den, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich den sogar am liebsten mit so einem Taskador-Körper gesehen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, ja, ist jetzt übertrieben gesagt, klar. Aber irgendwie habe ich den so als bulligere Figur irgendwie im Kopf gehabt. Und jetzt wirkt er halt, er wirkt mir für das, was ich ihn aus NA kenne, fast so normal. Ist das verständlich? Na, ich weiß nicht.
Doch, doch.
Für mich schon.
Also ich persönlich finde ich das jetzt nicht so schlimm oder nicht so den Unterschied. Also was mich, also mir gefällt auch gut, also vor allem diese Rüstungsgestaltung, weil das alles so diese Metallplatten, also wenn sie das so beibehalten, dann wirklich bei der, weil das schaut ja schon alles sehr detailliert aus und auch diese Monitor oder Anzeige da auf seiner Brust, finde ich ganz cool. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, das sind diese comicartigen Augen. Gott, das ist natürlich vorlagengetreu. Aber irgendwie hätte ich mir da irgendwie so ernstere Augen gewünscht, also so bösartigere Augen. Jetzt da schaut er irgendwie so, ja, eben so cartoon-mäßig aus. Da schaut er aus wie der Richter Doom am Ende von Roger Rabbit, wo der eben diese Toon-Augen kriegt und dann so durchdreht irgendwo. Wie gesagt, also es ist natürlich vorlagengetreu, da hat er auch so ein bisschen so Toon-Augen, aber ja, es ist jetzt eher nitpicking, aber ich habe tatsächlich jetzt zudem auch nicht so die Nostalgie-Geschichte, weil, also ich habe ja nie N.A. He-Man so nie gehabt und der war mir auch nie so bewusst oder bekannt, der Quake. Aber so jetzt, der ist für mich jetzt quasi eine neue Figur und da gefällt er mir schon sehr gut.
Also ich kann dazu schon mal sagen, die Cartoon-Augen, ja, es stimmt irgendwo, aber mich stört's gar nicht. Was mich aber regelrecht begeistert ist, keine Trapjaw-Beine. Juhu! Also Leute, seien wir ehrlich, die Trapjaw-Beine, so charakterspezifisch, die schon waren und dann schon bei 3 Vintage-Figuren benutzt wurden und dann sind die bei den Moto Classics bei mittlerweile, glaube ich, 1 Dutzend Figuren angewandt worden. Ich hätte im Strahl gekotzt, wenn jetzt Greg auch nochmal als mittlerweile 3. New Adventures-Mutant diese Beine bekommen hätte. Insofern bin ich allein deswegen schon dankbar. Das, was Gordon gesagt hat mit der Statur, ich kann das nachvollziehen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass Greg zum Beispiel einen anderen Oberkörper bekommen hätte, der einfach nur ein bisschen breiter ist, so wie der von Leech gemacht wurde. Ich glaube, das hätte bei dem schon was ausgemacht. Aber trotzdem ist er mir jetzt nicht zu dünn, vielleicht weil er mir auch schon früher nicht so wie der enorme Brecher vorkam, sondern einfach nur einer, der mit seinen Armen ordentlich zuschlägt. Und deswegen stört es mich nicht so wie Gordon. Ich kann aber den Einwand nachvollziehen, wenn das jemand so empfindet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie ich von Anfang an bei Tuskador gesagt habe, der ist mir zu bullig gewesen mit diesen Ramen-Ausmaßen. Als die Figur dann daheim war, hat er mir trotzdem gut gefallen, aber ich glaube, ich hätte den normaler Statur genauso gut gefunden. Und bei Quake ist es halt umgekehrt so ähnlich. Der hätte bulliger sein können, aber so ist er für mich auch okay. Und ich bin ehrlich gesagt da überrascht gewesen, weil ich damit Lizor gerechnet hätte. Aber den heben sie sich wahrscheinlich jetzt auch wieder noch ein bisschen auf. Und Greg ist insofern eine ganz coole Sache für mich, weil das eine Figur war, die habe ich als Kind nie gehabt. Ich habe zwar fast gar keine New Adventures-Figuren gehabt, aber den habe ich auch nicht bei irgendwelchen Freunden gesehen, die sonst immer alles hatten. Das war so ein gewisses Mysterium für mich, weil ich den nur aus Werbemagazinen gekannt habe. War dann froh, als ich die damalige NA-Figur als Erwachsener mir kaufen konnte. Und das ist für mich jetzt auch wieder so ein bisschen was Besonderes, weil der einfach so dieses gefühlte Mysterium, was das Toy betrifft, um sich hatte für mich. Deswegen bin ich da ganz happy, den zu sehen. Ja, dritter im Bunde, der weibliche Charakter, ein Filmation-Charakter, nämlich Hawk. Hawk ist im Grunde zugleich aber auch Delora, weil Hawk kommt mit Wechselkopf. Für die Leute, die jetzt mit dem Charakter nichts anfangen können, im Filmation-Cartoon war Hawk eine Avionierin, die im Grunde bisschen so als Schurken dargestellt wurde dann aber natürlich wieder irgendwo bekehrt, nachdem Skeletor sie verraten hat. Und die hat halt einen Wechselkopf dabei für Delora. Stratos ist seine Ehefrau, die sah nämlich im Zeichentrick fast genauso aus, hatte nur keine Orangen, sondern blonde und längere Haare. Ja, und ansonsten ist noch ein Blaster dabei vor den Avioniern und, wenn ich es richtig sehe, das 2000X-Schwert von Hawk. So viel erstmal dazu. Matthias, was sagst du dazu?
Ja, also ist natürlich sehr Filmation orientiert. Also sie sind ein bisschen von diesem Classics-Ansatz weg, dass sie zwar Filmation-Charaktere umsetzen, aber dann mit mehr Details versorgen. Und also grundsätzlich ist es natürlich auch ein Ansatz. Sie schaut aus wie aus dem Cartoon gefallen im Grunde, was jetzt an sich nichts Schlechtes ist. Und was sie ja offensichtlich auch gelöst haben, ist das weibliche Oberkörperproblem, was ja manchmal ein bisschen komisch ausgeschaut hat im Lendenbereich, dass ja irgendwie, siehe Glimmergate, also Windeln und so. Und auch der Oberkörper scheint ja auch so eine Art Kugelgelenk jetzt zu haben und nicht mehr einfach so eine so ein Drehkörper oder irgendwie so, das dann ein bisschen so komisch ausschaut bei weiblichen Körpern. Ich werde sie wahrscheinlich als Delora aufstellen, also eher so Richtung Hörspielmäßig. Also da weiß man natürlich nicht, wie die da ausgeschaut hat, aber so, das ist eher so mein Ansatz. Weil der Wechselkopf ist ja dann.
Doch, man weiß es.
Ach da, man weiß, dass die auch blond war, oder wie? Oder von. Ach, vom Remus-Hörspiel, oder wie?
Ja, vom Remus-Hörspiel. So. Delora war in dem Remus-Buch eine normale Menschenperson.
Ah, okay. Gut. Dann muss ich Remus, dann ist es für mich nicht Kanon, das zählt ja nicht. Dann Apokryph. Auf alle Fälle, ja. Also ich finde sie auch, als weibliche Figur ist sie gut gelungen und ganz interessante Diskussion ist ja aufgekommen, dass sie ja eben nicht komplett grau ist, wie eben der Classics Stratos und damit ja eigentlich nicht ganz avionisch. Gut, aber so haben sie halt im Filmation-Cartoon ausgeschaut, die Hawk. Und vielleicht ist es ja bei den Avionern auch so, dass die Männer, die haben halt einfach ein bisschen mehr Körperbehaarung und schauen dann so aus wie der Stratos. Und die Frauen sind eher so zart und haben eher noch hellere Haut.
Gordon, hättest du bei der Figur lieber mehr Details gehabt oder sogar ein ganz anderes Design noch näher an Stratos ran? Oder was sagst du zu Hawk?
Ja, also ich finde, Hawk ist schon recht detailarm. Also da habe ich auch erstmal geguckt. Also das ist eben das, was ich meine. Ne? Man sieht jetzt einen Fangor mit diesen ganzen Verschnörkelungen und bla. Und dann steht daneben Hawk. Und keine Ahnung, ich glaube, jemand, der es nicht wüsste, würde wahrscheinlich sagen, gehören die überhaupt zur gleichen Toyline? So, und das haben wir ja aber eben ein paar Mal bei Moto C schon gehabt, aber ich finde gerade Hawk macht das jetzt halt wieder sehr deutlich und zeigt halt auch, wie detailarm eben der Filmation-Bereich dann wieder ist. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller gewesen, sie bei dem Filmation-Bereich dann zu bringen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ansonsten ist sie natürlich vorlagengetreu. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass sie da jetzt irgendwie einen Wechselkopf für die Laura mit reingebracht haben, weil die sind ja im Endeffekt das Zöllaf. Deswegen, die ist in Ordnung, aber vielleicht bildet sie sogar vom Design her von den Vieren hier das Schlusslicht.
Würde ich tatsächlich unterschreiben, ehrlich gesagt. Ich sehe zwar schon, dass die zu Moto Classics passt, insofern als dass die Federn der Flügel ausmodelliert sind und so ein paar Konturen und so Details drin sind, wo ich weiß, in der Filmation Toyline oder He-Man and the Masters of the Universe Toyline, hatten wir ja bei den Fragen, da wäre sie mit Sicherheit noch detailärmer gewesen. Aber es stimmt schon, die Figur ist recht schlicht gehalten. Es hätte wahrscheinlich hier und da noch eine Kontur mehr gebraucht, zum Beispiel der Übergang der blauen Hose zum grauen Bustier und sowas. Da muss man aber auch vielleicht auch mal abwarten, wie die nächsten Bilder ausschauen, ob man da noch mehr Details erkennen kann. Es ist halt ein relativ schlichtes Design gewesen, dadurch, dass es ein Filmation-Charakter ist. Man hätte mit Sicherheit hier noch ein bisschen mehr rausnehmen können. Ich meine, wenn man sogar bei Neptun noch ein paar Zusatzkonturen und sowas in die Armbänder gemacht hat, dann wäre hier auch bestimmt noch was möglich gewesen. Und für mich ist die Figur ganz klar das Schlusslicht der Viere. Ich finde die Figur nicht schlecht, aber ich muss auch zugeben, ich war insofern enttäuscht, als dass ich gehofft hatte, in der Moto Classics Toyline bekämen wir eine 2000 X-Hawk. Da war sie die Schwester von Stratos, um mal diese komplizierten Familienbande zu vollenden. Dazu passt ja auch das Schwert. Und das 2000X-Design von ihr fand ich endgeil. Dann hätte man die Filmation Hawk nämlich dann in der Filmation Toyline auch bringen können, mit etwas weniger Details, aber eben passend zu Filmation Clawful und Co. Für mich ein bisschen eine Chance verschenkt hierbei, auch wenn der Wechselkopf dabei ist. Ich muss halt sagen, ich habe das nie so ganz nachvollziehen können, dass in Umfragen vor allem halt die internationalen Fans immer für die Filmation-Version so heftig gestimmt haben. So präsent war die auch nicht aus meiner Sicht dabei und so genial. Aber gut, jetzt haben wir sie halt da, ist die obligatorische Filmation-Präsenz. Ich muss zugeben, ich glaube nicht, dass die jemals irgendwo meine lieblingsweibliche Figur sein wird, auch wenn der Grundkörper dieser neue sehr gut designt ist. Ich glaube, das ist tatsächlich das beste Design, das wir bisher hatten, was den Grundkörper betrifft, in der Lösung, wie Matthias schon angesprochen hat. Trotzdem für mich so, ja, ich will nicht sagen der Stinker von den Vieren, aber doch halt die schwächste Figur. Ja, du lachst, also es ist auch nicht negativ. Ich meine, die Figur ist für mich jetzt nicht schlecht, aber die kommt halt nicht so ganz an die anderen drei ran.
Und der Blaster, ist der auch aus der Filmation-Folge dann? Oder wo kommt der her, weißt du das, der dabei ist?
Ja, der ist aus der Filmation-Folge. Okay. Die Avionier haben, also die avionischen Soldaten haben diesen Blaster im Filmation-Cut. Okay. Der hat, glaube ich, irgendwie ein Betäubungsgas oder irgendwie Wolkennebel oder sowas ausgestoßen. Da muss ich mir die Folge noch anschauen. Ja, wo wir gerade von den anderen drei geredet haben, wir haben noch die vierte Figur, die, glaube ich, für fast alle die wenigste Überraschung war und auch der einzige Charakter war, den ich namentlich richtig getippt hatte, nämlich Loda. Der Schurke, der eigentlich hatte Sodek mal sein sollen, wurde dann aber für das Minicomic Slave City wegen einem Irrtum vollkommen neu designt und ist ein eigenständiger Charakter geworden. Ja, war über Jahre mittlerweile schon gerüchtet, mal als Chase-Figur, dann als Traveling Con Exclusive, dann als San Diego Comic Con Exclusive. Jetzt kommt der regulär Loda Matthias. Ist das ein Loda oder ist das ein Luda?
Ja, es ist ein Loda. Also ich finde, der schaut genauso aus wie im Minicomic. Ja. Also er ist genauso lila, pink, hat eine schöne Strumpfhose. Und er hat, glaube ich, auch sogar so Krallen an den Schuhen oder an den Stiefeln. Also das ist dann schon sehr detailreich. Also für mich war der jetzt nie so der Kult tatsächlich, weil bei uns ist ja auch das Minicomic nicht erschienen, darum fehlt da vielleicht ein bisschen auch da der Nostalgiefaktor. Aber ich denke, da hat einfach hier Super 7 hat mit dem schlicht und ergreifend für den US-Markt sozusagen den Heavy Hitter da jetzt mal geliefert, damit die Wave, wenn das tatsächlich so ist, dass man die in einem bestellen muss, damit das sozusagen das Zugpferd ist. Also ich finde diese Ketten, die sind natürlich schon cool irgendwie. Diese riesigen Ketten vom Mini-Comic-Cover. Bin schon gespannt, ob man dort den He-Man dann auch schön fesseln kann damit und ob das dann auch irgendwie wirklich hält alles. Mal schauen. Schaut doch alles ein bisschen filigran aus dort, diese Handfesseln. Mal schauen.
Ja, 50 Shades of Loda.
Da brauchen wir dann auch einen Wechselkopf vom He-Man, der so, wo er den dann die Haare so hochziehen kann. Damit man den Discrimin-Comic
nachstellt. Wobei das nicht einmal unbedingt nötig ist, weil die Ketten kommen ja auch im Innenteil des
Heftes vor,
wo Himmel und Garn dann im Kerker sind.
Ja, stimmt.
Ja. Also dir gefällt er.
Mir gefällt er. Also er liefert ab, würde ich sagen. Er ist jetzt kein. Also für mich ist er jetzt nicht. Für mich ist tatsächlich eher der Fangor das Highlight von der Wave. Aber er liefert das ab, was er sein soll, und dann das passt.
Gordon, was liefert er dir außer Sexspielzeug?
Da ich das ja eingepackt lasse, wird das ein bisschen komisch, glaube ich, für Sex. ja, ich finde Loda, du hast damit angefangen. Ich finde ihn gut umgesetzt. Viele haben mich jetzt irgendwie ein bisschen darüber mokiert, irgendwie. Ich weiß nicht, es war einer dabei, der gesagt hat, ich hätte gern noch die Zauberstrahlen da von ihm gehabt.
Ah ja, stimmt. Ja.
Hätte ich mir vorstellen können, brauche ich aber nicht unbedingt. Ich finde ihn eigentlich schon ganz gut. Dieser Harnisch oder dieses Westending, was er da anhat, das wirkt ein bisschen komisch irgendwie über dem Body, finde ich. Weil es ihn irgendwie so ein bisschen breit macht, aber ansonsten finde ich die Figur eigentlich ziemlich cool gemacht und ist halt auch eine Figur, die ich ja auch erwartet hatte. Er hat ja, glaube ich, auch neue Stiefel bekommen, ne? Hat diese Spike-Stiefel, die er auch im Comic hat. Das finde ich eigentlich ganz geil gemacht und ansonsten ist das natürlich klar so eine Recycle-Figur mit den Schulterpolstern von Beastman etc. Aber ich finde das irgendwie cool. Ich finde, die Figur hat Charme. Das wäre also auf jeden Fall eine, die ich auch auf jeden Fall haben will. Ich will natürlich alle vier haben. Wenn man die sowieso nur im Pack kaufen kann, dann passt das für mich auch vollkommen. Und ich mag Loader, auch wenn da einige Unkenrufe irgendwie dann doch gefallen sind über ihn, dass dann ja mehrere gesagt haben, nee, also ich finde die anderen Figuren besser oder so, der enttäuscht mich jetzt doch. Ich weiß dann wieder nicht, was die Leute da erwartet haben, denn er ist nun mal der Vorlage getreu, aber vielleicht mögen ja auch einige einfach nur den Minicomic nicht. Ich finde Minicomic in Ordnung und ich bin sowieso dafür, dass einige Minicomic-Charaktere noch kommen könnten, weil ich finde, da sind von den Designs her auch mit die coolsten dabei.
Ja, ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die eher Unkenrufe machen, allerdings weniger wegen der Figur selber. Wie Gordon schon richtig sagt, die Figur ist vorlagengetreu gemacht. Das Zubehör ist kreativ gemacht mit diesen Ketten und ich kann gegen die Figur selber nichts sagen. Die hat ja sogar, soweit ich sehe, diese optimierten Hände mit den Doppelgelenken wie bei den Filmation-Figuren sogar. Also kann da schon was Interessantes bei rauskommen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, mit Loader habe ich nie allzu viel angefangen. Für mich ist das Beste daran, dass Loader erscheint, dass jetzt nach Loader auf jeden Fall als nächstes die Masken der Machtdämonen als Top-Figuren aus den Vintage-Mini-Comics an der Reihe sind. Also für mich war das schon die ganze Zeit... Ah, nein! Ja. Ja, Loader war für mich schon, seit die ersten Gerüchte waren, so eine Figur, so ähnlich wie der 2000X Evil Seed, ist total beliebt bei anderen Leuten, aber für mich selber irgendwie so, meh. Ja, guckt, dass er kommt, damit wir es hinter uns bringen. Und insofern, ich kann mir vorstellen, dass die Figur bei mir zu Hause dann doch irgendwo noch ein paar Punkte gut macht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Charakter gibt mir einfach zu wenig, als dass ich jetzt von der Figur begeistert sein könnte. Die ist für mich so... Rang 3 in dieser Vierergruppe. Ich habe zwei Figuren dabei, die ich wirklich gut finde. Eine Figur, die ich jetzt einfach vom Charakter her nicht so toll finde, die andere Figur von der Umsetzung her ein bisschen fade. Ist für mich jetzt ein ganz ordentlicher Mix insgesamt, aber ich werde mit Sicherheit nie Freudentaumel wegen Loader veranstalten. Ja, Matthias, Gordon hat es jetzt gerade schon mal angesprochen mit dem Kaufen, nicht kaufen. Wir stimmen ja alle drei damit überein, auch wenn man diesen besser und jenen schlechter findet, dass wir die Figuren alle vier haben wollen. Aber ist da schon irgendwas raus, was die Figuren eigentlich kosten und ob die nur im Set oder individuell erhältlich sein werden?
Nee, leider nee. Also da gibt's bis zum Aufnahmetag, wir haben jetzt Anfang Februar, keine Infos, es gibt nur Vermutungen. Ich glaube, der Wild Staples hat mal gepostet, dass er davon ausgeht, dass es wirklich eher, dass man wirklich die komplette Wave kaufen muss, also ein Vierer-Set sozusagen. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ja, also was definitiv ist, sie haben sich eben von dem Abo-Modell verabschiedet. Aber wann jetzt genau die Vorbestellung startet, wann dann die Figuren kommen nach der Vorbestellung, das ist unklar. Es gab ja diese Podcast-Ausgabe vom Ross Kubel Dinner von He-Man Org, wo der Brian Flynn drin war. Da hat er mal was von, dass sie jetzt eben schon so weit sind, dass sie ab der Vorbestellung ungefähr 3 Monate brauchen in der Fabrik mit der Herstellung. Ja, muss man einfach schauen. Ich hatte irgendwie jetzt schon erwartet, dass jetzt bei der Enthüllung von den Figuren auch gleich die Info geben, was sie kosten und wann sie vorzubestellen sind. Das hatte ich eigentlich auch eben in dem Podcast so verstanden, dass der Brian Flynn diese Infos eigentlich auch erst haben oder erst sicher haben will, bevor er das enthüllt. Aber vielleicht war jetzt der Druck zur Enthüllung sozusagen höher als als es dann zu schaffen, diese Infos schon endgültig zu haben. Weil jetzt dann doch in den Foren immer mehr irgendwie nachgefragt wurde, was denn jetzt ist nach der Verschiebung von Dezember und dann war er dann bloß ungefähr im Januar und dann war Ende Januar und alle waren schon ungeduldig. Muss man jetzt noch abwarten. Ich denke mal, also spätestens auf der New York Toy Fair müssen es das bekannt geben.
Okay, dann müssen wir da mal noch ein bisschen abwarten. Wenn wir jetzt uns diese vier Figuren anschauen, die halt eben jetzt so eine klassische Wave bilden werden, wie seht ihr das? Ist das jetzt insgesamt schon ein gelungener Start von Super 7? Fasst es mal ein bisschen so für euch zusammen, Gordon.
Ja, also absolut. Ich finde es vollkommen gelungenen Start von Super 7. Also zumindest mit dem, was sie anteasen. Ob das jetzt tatsächlich alles auch dann wirklich zustande kommt, müssen wir ja trotzdem noch abwarten. Also das weiß man ja dann auch im Endeffekt nicht. Wenn die jetzt irgendwie merken, ja okay, da ist überhaupt so zu wenig Interesse dahinter oder sowas, kann es das ja trotzdem noch um die Ohren fliegen. Also kommt halt immer drauf an. Wir müssen da eben auch ein bisschen realistisch sein. Aber von dem, was bis jetzt irgendwie hier gezeigt wird und so, finde ich das vollkommen in Ordnung, was uns da gezeigt wird. Das klang jetzt sicherlich auch negativer, als es im Endeffekt für mich ist. Wir sind da ja wahrscheinlich auch schon auf einem Niveau des in Anführungsstrichen Meckerns oder des, sagen wir mal, vielleicht besser Kritisierens, dass das eben recht hoch ist. Aber es gibt eben so ein paar Punkte, die man mit Figuren einfach verbindet und das ist dann halt der Grund, warum man sie so und so bewertet und das ist dann eben so. Es muss ja auch nicht jeder mit mir einer Meinung sein, das ist auch vollkommen okay, was die Figuren angeht. Ich finde aber, sie haben es richtig gemacht, dass sie eigentlich aus jedem Bereich was genommen haben. Wir haben einen Enailer, wir haben eine Filmation-Figur, wir haben eine Vintage-Figur, zumindest eine Mini-Comic-Figur und eben eine neue Figur. Also man hat jeden Bereich abgedeckt und das ist schon mal extrem schlau, weil man so einfach erstmal jeden Bereich der Fans irgendwie versucht zu treffen und klar wird da vielleicht nicht jede Figur immer bei jedem gleich gut sein, aber ich bin zumindest schon mal froh, dass wir hier nicht irgendwie die x-te He-Man-Variante sehen. Ich bin so froh, dass irgendwie kein Slime-Pit-He-Man oder so ein Scheiß gekommen ist, also Usor oder wie auch immer er heißt, denn mit sowas habe ich eigentlich wirklich gerechnet, dass eine so eine Figur kommt, die halt möglichst billig zu produzieren ist, was ja auch noch kommen kann. Es sollen ja angeblich, glaube ich, 8 Figuren im Jahr kommen, also könnte er natürlich noch unter den nächsten 4 sein, aber dass er zumindest nicht unter den ersten 4 ist, um das erstmal anzuteasen, finde ich, macht Super 7 hier schon ziemlich richtig.
Ja, da kann ich direkt so ein einschlagen, was du gesagt hast mit diesem Jammern auf hohem Niveau und es ist für jeden was dabei. Ich sehe das auch ein bisschen so, dass wir momentan, das habe ich auch schon mal auf die Journey im Forum gepostet, dass wir momentan auf so einem Stand jetzt sind, seien wir ehrlich, fast alles von den Haben-Muss-Listen ist mittlerweile abgekrasst für die meisten Leute. Das alles, was seit 2016 kommt, das sind so Bonus-Sachen. Mal ist was dabei, wie man sagt, oh, endlich kommt ein Darius oder oh, geil, ein Skelken, wer hätte das gedacht? Dafür sind andere Sachen dabei, wo der eine oder andere wiederum sagt, oh, ein Skelken, bockt mich überhaupt nicht, weiß gar nicht, was das ist. Und so ähnlich ist es dieses Jahr jetzt auch. Es wird halt immer schwerer werden, eine Zusammenstellung zu finden, wo wirklich 99% der Fans einfach überglücklich sind. Wie in meinem Fall, das jetzt halt so das typische Ding ist, ich kann jetzt so neutral gesehen nichts gegen Loader sagen, sieht für mich top gemacht aus, gibt mir nur persönlich vom Charakter her nichts. Hawk wiederum hätte ich jetzt ein bisschen anders gefunden, ich kenne aber viele Filmation-Fans, die da schwer begeistert sind und auch sagen, nö, ist doch ein gelungener Mix aus Filmation und Classic-Stil. Also irgendwo findet sich für jede Figur eine Abnehmerschaft und wenn man sich das insgesamt anschaut, sind die Leute dann doch dafür, dass wir eben den Rest vom Schützen fest jetzt sind und für die kommenden Waves immer haben, doch recht glücklich gewesen. Und das ist bei mir am Ende auch sowas, wo ich sage, ich muss ja nicht von jeder Figur absolut begeistert sein. Aber zwei Figuren finde ich schon mal geil, bei den anderen, die finde ich zumindest nicht ganz verkehrt. Und insofern bin ich insgesamt dann recht zufrieden damit.
Ja, also was die Figurenauswahl angeht, kann ich mich da nur anschließen. Ich finde es auch schlau, also sowohl aus allen Bereichen was zu bringen, als auch jetzt nicht eben gleich alle Top, gleich die Top 5 sozusagen oder Top 4 in dem Fall von den Listen rauszuhauen, sondern da sozusagen auszuwählen und sich dann mal was aufzusparen für, ja, soll ja sogar schon für 2018 dann auch schon Pläne geben, laut Brian Flynn. Das Einzige, was ich jetzt auch ein bisschen, was mir eben jetzt nicht so, was ich ein bisschen kritisieren will, ist die Kommunikation. Eben das, dass sie jetzt noch keine Preise oder eben zumindest ein Vorbestelldatum nennen, finde ich nicht so toll. Und auch jetzt, wie es im Vorfeld von der Enthüllung gelaufen ist, dass da eben, also es war dann irgendwie ausschließlich übers He-Man.org-Forum irgendwelche Posts, ja, eventuell kommt nächste Woche was oder eben es ist jetzt dann in der Woche vom 23. bis zum 27. Januar kommt dann die Enthüllung. Also eben alles so übers He-Man.org-Forum. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht einfach selber über ihre ganzen Kanäle machen oder über eben über Facebook, dass sie da einfach mal eben einen Post draus haben. Das verstehe ich halt nicht, weil das dauert ja nicht lang und dann ist das irgendwie so eine offizielle Info. Ja, mal schauen. Also es ist ja angekündigt, dass es eine Art wöchentlichen Newsletter gibt irgendwann mal, den Masters Monday. Und da soll dann entsprechend der Informationsfluss aufrechterhalten bleiben. Ich bin gespannt, ob sie das so einführen und dann auch durchhalten jede Woche, weil das ist ja auch die Frage, ob man den dann jede Woche mit irgendwelchen Infos tatsächlich füllen kann.
Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal die New York Toy Fair angesprochen. Die findet vom 18. bis 21. Februar statt. Da hoffen wir eben, dass noch ein paar Details bis dahin bekannt werden und vielleicht auch schon irgendwo zumindest klar ist, wann die Vorbestellphase für diese Figuren stattfindet. Aber auf der New York Toy Fair werden wir auch weitere Sachen sehen. Wenn ich es richtig weiß, dann sollen wir dort die Wave 1 der Filmation-Figuren, also auch 4 Stück sehen, oder Matthias?
Ja, also da haben sie also wirklich definitiv angekündigt, auf der Toy Fair gibt es die Enthüllung der ersten Filmation-Wave. Ob das dann der Name der Line ist, keine Ahnung. Ob es dann He-Man and the Masters of the Universe heißt oder nicht, keine Ahnung. Aber ja, da kommt es definitiv. Und da ist ja auch die, sag ich jetzt mal, die Aufmerksamkeit dann am größten. Also ich erwarte auch, dass man dann dort die Classics-Figuren als Prototypen sieht. Also, denke ich schon.
Schauen wir mal, was da ist. Aber zumindest 4 Filmation-Figuren sind gesichert. Die nächsten Classics-Figuren sollen dann wohl vor der San Diego Comic-Con gezeigt werden. Aber ich glaube, während der Toy Fair, entweder auf der Toy Fair selbst oder im Laufe der Zeit, parallel dazu sollen ja auch die PowerCon-Exclusives gezeigt werden, richtig?
Ja, das ist auch ja, definitiv angekündigt. Also da gab es wohl auch im Vorfeld wohl den Plan, dass sie vielleicht sogar schon vor der Toy Fair angekündigt werden oder enthüllt werden, aber da verzögert sich es vielleicht auch und jetzt machen sie alles zusammen auf der Toy Fair.
Ja, das ist doch, finde ich, mal wieder eine gute Gelegenheit für ein kleines Tippspiel. Fangen wir ja nochmal mit Filmation-Figuren an, ganz spontan. Gordon, hast du eine Idee, welche Filmation-Charaktere dort gezeigt werden?
Geht's denn um 4 Stück oder was?
Ja.
Ja.
Ja, gut, also ich glaube, ich würde da einfach die Standards durchgehen. Ich denke, die machen jetzt erstmal weiter, die brauchen irgendwie auch ein Zugpferd und deswegen werden wahrscheinlich wird auf jeden Fall Man at Arms kommen. Bei den Evils denke ich mal, dass Triclops auf uns zukommt. Und dann, wie war das? Haben sie bei Filmation auch die She-Ra-Rechte oder die fehlen, ne?
Das ist nur so ein bisschen auch unklar. Also das war auch, muss ich auch wieder auf den Rose Google Dinner Podcast zurückgreifen mit Brian Flynn. Da hat der gesagt, er hat bei DreamWorks angerufen und vor, ich glaube, 3 oder 4 Monaten, als sie das erste Mal angerufen haben, da war es noch so, nee, kriegt sie eben nicht. Das ist eben dann das war dieser Grund für die Gerüchte, dass sie es nicht haben. Aber als sie dann mal wieder angerufen hat, hieß es dann, ach ja, sie hatten wohl mal bei DreamWorks Pläne, dass sie eine eigene She-Ra-Serie machen. keine Ahnung, war mir auch komplett neu, aber das hat sich alles zerschlagen und er kann sie jetzt haben, die Schiererrechte. Nur das Problem ist, er hat das nur telefonisch, die Zusage, und er wartet immer noch auf was Schriftliches und darum ist es noch nicht ganz abgeschlossen, aber er geht davon aus, dass das kein Problem ist.
Wie wäre es denn dann, wenn man jetzt zum Beispiel die Horde-Charaktere nehmen will? Die können sie dann bisher nicht nehmen, oder was?
Ich denke nicht, dass das bis jetzt geht. Also, dass das noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also, zumindest bis zu dieser Podcast-Aussage da.
Okay, also dann gamble ich jetzt einfach mal ein bisschen. Also, dann sage ich Man-at-Arms, Triclops, Dragoon und wer könnte der Letzte sein? Ein räudiger Faker. Es ist einfach ein He-Man mit weißen Augen.
Sehr gut, ja, stimmt. Ja, sehr gut. Und dann Wechselkopf und dann hat jeder wieder sein Filmation He-Man. Praktisch. Ja gut, dann rate ich gleich mal oder ich tippe gleich nach. Dann sag ich, also ich glaube, dass sie eine Filmation Teela gleichbringen als Yay nach dem Desaster von der Point Red Filmation Teela. Ich glaube, dass sie da sozusagen dann Fanservice bieten. Ich denke auch Man-at-Arms dürfte sicher sein. Was könnte man noch dann? Also jetzt die letztjährige Wave war halt so Evils-lastig. Ich glaube fast, dass sie doch nur den Prince Adam bringen. Den Filmation Prince Adam, weil der eben letztes Jahr so als San Diego Comic Con exclusive gerüchtet war und da vielleicht dann schon auch Dinge vorhanden sind. Und dann vielleicht doch noch ein Evil Merman.
Okay, an der Stelle können wir doch direkt mal den Stefan zuschneiden, unseren Cutter. Der kann uns auch gerne mal seine 4 Tipps für Filmation Figuren abgeben. Los, Stefan!
Hi, ja, danke. Schön, dass ihr mich auch mittippen lasst für die Toy Fair in New York. Ich hätte dieses Jahr die Vermutung, dass Super 7 jetzt eher ein paar von den Guten rausbringen wird in der Filmation-Serie als noch ein paar Bösewichte, weil da hatten wir ja letztes Jahr schon genug. Generell glaube ich ja, dass wir da in dieser Reihe erstmal Figuren sehen werden, die es bereits bei den Classics gibt und nicht ganz neue wie den Dragoon oder sowas. Und ich würde da als erstes mal auf die Sorceress tippen, weil die sehr gefragt ist, weil sie nicht sonderlich lange erhältlich war, genauso wie Fisto damals. Und auch mit dieser Technik, wie die Federn damals da gemacht waren, ja auch so ein bisschen Probleme hatte, auf dem Grayskull-Thron zu sitzen. Und eventuell gibt es da jetzt eine Figur von der Sorceress, die vielleicht da bessere Möglichkeiten hat. Dann tippe ich mal ganz stark auf Hordak, der ja irgendwie auch nie so wirklich glücklich gemacht hat in dieser Etheria Invasion Version, die damals der Toy Guru da fabriziert hat. Und dann würde ich jetzt die letzten beiden Figuren noch auf Man-at-Arms und Teela tippen. Also ganz einfach, um halt noch ein paar Helden rauszubringen. Und Teela gab es ja schon bei diesem Talentfighter, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig toll und ein bisschen verunglücktes Gesicht. Und Man-at-Arms, weil er halt einfach, denke ich, einer der populärsten Helden ist.
Mann, Stefan, da hast du aber voll daneben gegriffen.
Wie kann man sowas nur sagen?
Pa! Ja, müssen wir mal abwarten. Vielleicht behält er ja doch recht. Aber wir haben ja eben auch schon das angesprochen, dass es auch PowerCon-Exclusives gibt. In den letzten Wochen hat der Welt Staples auf He-Man Org immer wieder so ein paar ominöse Teaser gezeigt, wo ich mich daran einen besonders gut erinnern kann, wo keiner wissen konnte, was das darstellt, außer vielleicht ein Stück Frühstücksspeck.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon, dass wir nicht wissen, wie viele Figuren überhaupt erscheinen sollen. Wir wissen nur, es werden keine weiblichen Figuren sein und es werden höchstwahrscheinlich auch wieder Repaints sein, wobei vielleicht auch ein paar neue Teile dabei sind. Tippt doch einfach mal wild drauf los, was ihr euch als PowerCon Exclusives vorstellen könnt, dass wir sehen werden. Matthias.
Ja, das ist ja auch schon sehr oft genannt worden, dieser Mini-Comic Adam mit seiner blauen Weste und der hat, glaube ich, auch nur eine Fellhose, also der hat keine Strumpfhose. Dann dieser Whiplash, Mosquito, Rattler, Trapjaw Mix. Ich weiß nicht, ob der schon einen Namen hat, aber dieser von dieser Konzeptzeichnung vom Errol McCarthy von einem Cardback. Von diesen Figuren, die da noch geplant waren, so in der Endphase von Motu. Weil das ist ja im Grunde auch nur ein, es sind ja auch schon Teile, die alle vorhanden sind. Und ich glaube fast, dass man das auf diesen Teaser-Bildern so ein bisschen gesehen hat. So ein Rattler-Hals und so komisch, mit diesen komischen Farben da. Und ja, natürlich, ich glaube, dass der Disco-Skeletor kommt. Das ist gesetzt.
Was ist denn mit dir und Disco-Skeletor? Was ist denn? Jedes Mal, wenn du diesen Namen sagst, kriegst du da Geld für, oder
nein,
was?
Nein. Ich finde den cool und ich denke, dass er kommt. Ich ziehe das jetzt durch.
Ja, man merkt's. Alter Schwede, echt. Okay, und sie haben jetzt aber nicht gesagt, das können jetzt Filmation-Figuren sein und ein Powercon-Exclusive, oder was?
Nee, das haben sie nicht gesagt. Sie haben nur erwähnt halt, es werden keine weiblichen Figuren sein, es werden keine Großfiguren sein und es werden jetzt nicht irgendwelche super beliebten Charaktere sein, sondern eher so Sachen, wo, sagen wir mal auf gut Deutsch, wo sie Super Seven nicht irgendwo das Geld weggraben.
Gut, also dann erwarte ich da anhand dieses Röntgenbildes, was wir da haben, diesen grünen Wirrwarr da, glaube ich jetzt einfach mal, dass das Usor ist. Und zwar der durchsichtig ist und vielleicht auch irgendwie leuchten kann oder so ein Scheiß. So wie der Spirit of Grayskull. Mhm. Und dass der irgendwie auf uns zukommt. Ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Wird es mehr als eine Figur da geben?
Höchstwahrscheinlich, ja.
Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, gut. Wie viele insgesamt? 2 oder 3? Oder weiß man da nichts?
Weiß man nicht. Nee. Können 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, also, ja, ich weiß nicht, ob ich diese Mashup-Figuren da, ob sie die jetzt wirklich schon bringen, keine Ahnung, kann ich nicht wirklich sagen. Man sieht ja da auch einmal den umwickelten Fuß, also der Adam aus den Minicomics, da stimme ich Matthias zu, das ist nicht unwahrscheinlich. Der ist ja immer mal wieder auch angefragt worden, also das könnte ich mir vorstellen, dass der dann tatsächlich auch kommt. Dann wie gesagt eben Usor beziehungsweise Slime Pit He-Man, wie auch immer man ihn dann nennen will. Und das eine hier sieht ja auch ziemlich metallend aus. Keine Ahnung, was das sein könnte. ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es tatsächlich dann irgendeiner von diesen komischen, dieser Mashup da mit diesem Squeeze-Kopf. Hat er mit dem Squeeze-Kopf, hat der nicht den Trapjaw-Arm oder war das der
Whiplash Red Door?
Ach so.
Ja, der Squeeze-Kopf hat einen Scareclaw-Mantel und Clawful-Scheren.
Ah ja, genau. Ja. Das, also, sorry, aber die Figuren, die geben mir irgendwie nichts. Von daher, ja, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Whiplash-Cyborg da irgendwie kommt. Wenn ich jetzt vermuten würde, dass das der Trapjaw-Arm ist mit silberner Kanone statt schwarzer Kanone. So ein bisschen wie Techno aus Fuerzati.
Jo. Gut. Ja, auch an dieser Stelle hat unser Stefan jetzt wieder Gelegenheit, seine Tipps abzugeben. Stefan, let's go.
Oh weh, das wird schwer. Also ich habe diese Teaserbilder auch schon gesehen, aber bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also es sieht mal so aus, als würden das wieder 3 Figuren werden, weil der eine hat schwarze Beine, könnte von dem her wirklich ein Disco-Skeletor werden. Dann sieht es ja danach aus, als gäbe es einen grün transparenten irgendwas, keine Ahnung, weil da so ein paar Bilder sehen wir, also vielleicht diesen grünen Slime-Pit He-Man. Und dann gibt's auf jeden Fall jemanden mit He-Man-Stiefeln und Hautfarben und Fellhose. Gehört wahrscheinlich auch zu demjenigen. Könnte dieser Prinz Adam mit der blauen Weste vielleicht sein. Wobei ich gar nicht so richtig glaube, dass der wirklich kommt, weil die Weste sehr wahrscheinlich ein neues Teil wäre. Aber mir fällt ehrlich gesagt nichts Besseres ein. Es gibt da ja noch so eine rote irgendwas, was Rundes, was Graues, Silberglänzendes und das Ende von irgendeiner roten Waffe wahrscheinlich und dann noch so ein merkwürdig lila-rotes Muster. Sieht ein bisschen aus wie vielleicht die Unterseite von einem Hals oder so, von Redlaws Hals eventuell. Also könnte tatsächlich auch sein, dass es so eine, ja, wirklich so eine Mixfigur ist, die da neulich gezeigt wurden, was mal geplant war am Ende der Vintage-Toyline. Also, wenn ich mich festlegen muss, sage ich Disco Skeletor, Slime Pit, He-Man, Prince Adam mit blauer Weste und einer von diesen, ja, Konzeptfiguren, sprich aus diesen ganzen Einzelteilen da zusammengebaut, was am Ende der Vintage-Line geplant war. Und dann wären es 4 eigentlich. Keine Ahnung, ich hasse Comic-Con, Power-Con, Grayscale-Con, Exclusives, weil es immer ein Geschiss ist, die zu bekommen und einen Haufen Geld muss man dafür ausgeben. Ich will einfach ganz normale Figuren.
Okay, Stefan, ziemlich mutige Tipps mal wieder. Wir werden jetzt schon bald sehen, worum es sich handelt. In der nächsten Folge werden wir mit Sicherheit darüber sprechen, was dort genau auf uns zukommt. Und in diesem Sinne warten wir es mal ab bis zur New York Toy Fair.
Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar.
Nachdem du in iTunes das Himalische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power.
Das Himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, Wahnsinn! Heute haben wir es ja doch noch geschafft, die Folge mal unter 3,5 Stunden zu halten. Aber damit euch der Hörstoff aber nicht ausgeht, melden wir uns ungefähr so Ende Februar mit Folge 114 voraussichtlich wieder.
In der Zwischenzeit könnt ihr uns wie immer Feedback geben über iTunes, Facebook, Twitter oder im Forum von planeteternia.de.
Da könnt ihr uns auch wie immer Fragen stellen, die wir in einer der nächsten Folgen dann beantworten werden.
So ist es. Und in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie weit wir mit unseren Tipps daneben liegen. Und bin schon neugierig auf die Enthüllungen auf der Toy Fair. Also, bis dann, Servus.
Ja, und ich habe jetzt mal eine Frage, wo jetzt auch wieder die Snake Man kam und so, und King Grayskull ja gegen die angetreten ist. Da habe ich mir überlegt, wenn Queen Grayskull King Grayskull total niedlich findet, ne, ist er dann bei ihr der Dorp of Grayskull?
Wow, ein aktuelles Thema.
Wahnsinn, also da muss man echt ein Talent haben, auf sowas zu kommen.
Der Dorf of Grayskull.
Unglaublich.
Liebe Fans, die Streak ist ungebrochen.
Während der Aufnahme denke ich mir immer wieder bei manchen Sachen, das wird was sein, das Gordon dann als Wortspiel bringt. Und es ist nie das, was ich erwartet habe. Irgendwas total abstrus. Weiter?
Du bist dran mit der Frage.
Ja, genau.
Ach so, okay. Entschuldigung.
Ja, und...
nicht unbedingt...
Entschuldigung. Du?
Damit euch der Hörstoff nicht ausgeht, melden wir uns ungefähr Ende Februar wohl mit 100... mit einem blöden Haspler ganz zum Schluss. Ich habe noch gedacht, der Stefan hat wenig für die Autotexte zu machen.
Das Himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.